Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Swiatek und Alexander Zverev sind die beiden Sieger des Masters-Turniers in Rom der letzten 12 Tage. Das sind zwei gute Turniere gewesen für die beiden Spielerinnen und Spieler. Was es für die French Open aussagt, das wollen wir in diesem Podcast so ein bisschen eruieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite natürlich wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Philipp, es ist, und da lege ich mich fest und da gehe ich auch jeden Streit mit ein, Rom ist das beste Turnier außerhalb der Grand Slams.
Ja, vielleicht sogar teilweise besser als die Grand Slams. Huh? Also hat natürlich nicht das Standing. Ich glaube, hatte lustigerweise in den 70er Jahren und in den 60er Jahren mit ein ähnliches Standing wie die French Open. Hat es heute nicht mehr. Die vier haben sich abgesetzt. Aber es ist natürlich so das Tennis-Turnier schlechthin. Und das würde wahrscheinlich auch niemand in Frage stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus Asien, aus Amerika, aus Australien, aus Südamerika hierüber guckt und sich denkt, ach, da haben wir jetzt aber irgendwie schon was Besseres. Wenn man das Gesamtpaket betrachtet, Größe des Turniers, Wichtigkeit, Zuschauende, Wetter, Stimmung, würde ich zustimmen. Und für mich auch so das Turnier, was man in Europa besuchen sollte außerhalb der Grand Slams.
Es ist laut, es ist eng, es ist voll, es ist zwischendurch etwas rowdyhaft, es geht bis spät in die Nacht, es ist meistens sehr, sehr gutes Wetter und das Tennis von den Spielerinnen und Spielern ist meistens auch noch auf den Höhepunkt French Open zugeschnitten, dass viele in guter Form sind. Da haben wir dieses Jahr ein bisschen ein anderes Jahr gehabt, aber ansonsten, wenn man diese Plätze, ich glaube 1 und 12 sind das, hinten dann sieht, wo zwei Plätze nebeneinander sind und drumrum sind die Zuschauerreihen. Davor der Pietrangeli, der ja sowieso legendär ist, diese unglaublich steilen Ränge vom Campo Centrale, da stinkt der Grandstand schon so ein bisschen ab, dieser zweitgrößte Court. Und es ist immer voll gewesen. Es ist am Montagmorgen ist es voll gewesen. Der Pietrangeli ist immer voll. Die Halbfinals, Frauendoppel mit Jasmine Paolini und Sara Errani, das Halbfinale. Was für eine Stimmung da war. Bolelli Vavasori, natürlich werden die Lokalmatadoren dort gefeiert. Und trotzdem war immer herausragende Stimmung. Das ist für mich das Turnier. Und ich habe mich dieses Jahr drauf gefreut, weil ich dann auch für Sky kommentieren konnte von dem Turnier. Und es war einfach eine absolute Show. Es geht nicht besser als dieses Turnier in Rom. Es geht nicht besser.
Ja, es sind sogar, also die zwei Courts, die man hinten quasi sieht, das sind sogar 6 oder 8 Courts. Mhm. Und das Coole ist, die sind wie in einem Rechteck angeordnet. Und die Leute können von allen Seiten da rankommen. Also eine Seite ist ein bisschen abgesperrt, da geht es in den Spielerbereich rein. Aber ansonsten locker 2.000 bis 4.000 Leute, würde ich denken, können sich so um diese Courts herum versammeln und können dann rüber zu dem Grandstand, wo ich auch sagen würde, das ist der Court auf der Anlage, der untergeht. Das ist auch ziemlich teuer. Da werden häufig ganz gute Matches angesetzt und der ist auch ganz nett geschnitten. Aber das Aufregende passiert auf den anderen Courts. Ja. Und die lohnen sich dann halt wirklich.
Ja, absolut. Das also zum Turnier, da werden wir heute eine ganze Menge drüber sprechen, aber bevor wir über das Herrenturnier beim Masters in Rom sprechen, müssen wir ein bisschen unseren Status als Kinopodcast herstellen, weil es ist ein neuer Film angelaufen in den Kinos, Challengers heißt der, mit Zendaya ist er unter anderem und die war ja in Monte Carlo, hat dafür Promo gemacht und du hast ihn gesehen, der du Popkultur sowas von verachtest, hast ihn gesehen. Erzähl, wie war?
Hast du ihn denn gesehen?
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, nein.
Weißt du, worum es geht?
Ich glaube, ich weiß, worum es geht, ja.
Okay, also, um zwei Sachen vorauszuschieben, die vielleicht dann so ein bisschen
nichts meine... spoilern hier.
Nee, die meine Einschätzung geprägt haben. Also das eine ist, ne, ich bin ja der Kulturgroßbeauftragte hier und vor allem für Popkultur zuständig. Ja. Jetzt das Ding, ich bin in der Theaterfamilie aufgewachsen und das hat mich schon sehr geprägt und daher... jetzt wahrscheinlich schon eher eine Präferenz gehabt für Indie-Geschichten, für Kammerspiele und sowas. Jetzt fragt man sich, okay, was hat das hiermit zu tun? Komme ich gleich dazu. Und das andere, wenn wir so nebulös in den letzten Jahren davon gesprochen haben, Philipp hat eine Ausbildung gemacht, ist ja auch so ein bisschen aus dem Tennis rausgegangen und sowas hat er da gemacht. Das werde ich jetzt nicht komplett ausführen, aber ich habe quasi eine psychoanalytische Ausbildung gemacht in den letzten Jahren und auch so ein bisschen in den Bereich reingegangen. Warum ist das wichtig? Weil in der Psychoanalyse das absolut prägende oder eine der absolut prägenden Faktoren sind Beziehungen, die Menschen miteinander haben und wie die uns prägen über unser Leben hinweg und wie die sich entwickeln und geändert werden können. Und das beides spielt eine ganz große Rolle. Also wir haben hier einen Film, in dem es Tennisszenen gibt und die sind nicht 100% realistisch. Wer jetzt also wirklich hingehen möchte und einen realistischen Tennisfilm sehen will, der wird den wahrscheinlich nicht so toll finden. Wer allerdings zwei Sachen sehen will, und das eine ist einen ziemlich realistischen Blick auf die Tennistour, wie ich ihn über Jahre selber erlebt habe, der ist hier an der richtigen Stelle, weil es wirklich die Konflikte, die wir im Tennis sehen und den Egozentrismus, den wir im Tennis sehen und die Beziehungen und wovon die abhängen, die Menschen im Tennis miteinander haben, hat es meiner Meinung nach brillant auf den Punkt gebracht. Und es ist halt wirklich eine, ich glaube, der Ringer, The Ringer hatte eine sehr schöne Überschrift, statt Ménage à Trois, also eine Dreierbeziehung, hat er Ménage à Tennis geschrieben. Also wir haben hier drei Menschen, die sich definieren durch Tennis, durch Beziehung, Klammer auf, sexuelle Anziehung und ja, so ein bisschen, wie sie durchs Leben gehen. Und daraus entsteht ein total spannendes, sehr schnell gefilmtes, extrem schnell geschnittenes und auch mit eher deftiger Musik unterlegtes Drama zwischen drei Personen. Und das an sich ist schon fantastisch und ist wirklich ein sehr realistischer Blick, wie ich das Tennis erlebt habe. Und er ist ja ziemlich gefeiert worden, der Film, kann ja nur zustimmen. Ich glaube, er kann so wohl irgendwie Menschen, die eher Indie-Kino oder sowas gucken, begeistern, als auch diejenigen, die mal einen Tennisfilm sehen wollen. Also, ich fand ihn absolut herausragend als Film, muss ich sagen. Hatte so nicht mit gerechnet, trotz der guten Reviews, und kann ihn nur total empfehlen und finde ihn den besten Tennisfilm, den ich je gesehen habe.
Oh!
Also wirklich. Und ein wirklich, ich glaube auch, dass er wirklich ein Film, der im nächsten Jahr Oscars gewinnen kann und der total spannend und interessant und ansprechend ist in der ganzen Art, wie er gemacht ist.
Der letzte Tennisfilm, den ich gesehen habe, war King Richard. Der hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil die Tennisszenen sehr realistisch waren.
Und, ja, das würde ich hier eben nicht erwarten. Genau. Also wahrscheinlich haben alle die Szene gesehen, wo irgendwann die Kamera der Ball wird und sowas. Und das ist dann schon ein bisschen abgedreht. Und es fällt auch auf, irgendwie zum Beispiel Zendaya schaut irgendwie nie auf den Ball, wenn sie den Ball schlägt, sondern dann schaut schon immer geradeaus zur Gegnerin hin. So wird Tennis nicht gespielt. Aber was eben abseits dessen passiert und wie raffiniert das gemacht ist, das fand ich einen sehr spannenden und wirklich realistischen Blick aufs Tennis.
Also klare Kinoempfehlung für den Film Challengers. Das habe ich jetzt nicht erwartet von Philipp. Das ist schön. Aber wir freuen uns, wenn wir dann zwischendurch mal Kinotipps bekommen. Und ein Film, den ich mal vor Jahren gesehen habe, Wimbledon, damals mit Kirsten Dunst, das war ein absoluter Reinfall, ein furchtbarer Film.
Ja, und der hier ist wesentlich besser. Ihr habt den natürlich damals auch gesehen, ich erinnere mich auch, als der rauskam. Und der hier hat einfach, ja, ich meine, das Problem mit Wimbledon war damals einfach, das war eine seichte britische Komödie. Und das hier ist nicht seicht. Also das, ich glaube, es gibt, der dürfte ab 16 frei sein, gibt schon Grund. Also ist jetzt kein Film voller Sex, sondern es ist der, ich glaube, der Drehbuchschreiber hat gesagt, naja, Sex ist ja meistens auch das, was man im Leben nicht bekommt. Und vor allem hat er was, und ich glaube, das kann ich spoilern, er hat irgendwie seine Tennisliebe hat damals angefangen, als er den Film, als er das Finale geschaut hat zwischen Naomi Osaka und Serena Williams. Und da ist er irgendwie so ein totaler Tennisfreak geworden. Aber angelehnt hat er die Figur von Zendaya an Mirka Fedra. Und das lasse ich jetzt mal so stehen.
Das lassen wir jetzt so stehen. Also.
Und er ist übrigens der Ehemann von der Frau, die Past Lives geschrieben und gedreht hat. Den Film haben vielleicht letztes Jahr ziemlich viele gesehen.
Also, klare Tennis-Empfehlung oder klare Filmempfehlung, Challengers. Eine Geschichte würde ich gerne noch loswerden wollen. Es geht darum, dass wir am Ende oder dass ich am Ende des Podcasts immer davon erzähle, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über Spenden bei PayPal oder bei Steady. Und wir danken jedem und jeder, die das bislang getan hat. Und ich würde jetzt ganz gerne noch einmal gerade kurz evaluieren. Es hat in den letzten Wochen und Monaten weniger Podcasts gegeben. Dadurch auch, dass wir 4 Turniere hatten, die über 14 Tage gegangen sind und dass Philipp nicht immer zu 100% Zeit hat. Wir versuchen, so viele Podcasts wie möglich zu machen. Es wird jetzt in den nächsten Monaten bis zu den US Open, ich habe es überschlagen, ungefähr 60 Podcasts von uns geben. Mit den ganzen Dailies von den French Open, von Wimbledon und von den US Open. Zwischendurch werden wir noch ein paar Podcasts haben. Wir werden die Challenger Corner haben, wo Florian Heer mit dabei ist. Wir haben dieses ganze Konstrukt mit Stadium Paper letztes Jahr aufgezogen, weil wir alle drei Freiberufler sind. Und wir haben Florian mit da reingenommen, weil Florian jetzt inzwischen ein Kontributor ist, wie man so schön sagt, für diesen Podcast, dadurch, dass er für die Challenger Corner immer reist. Und ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass das, was wir hier machen, ist ein Podcast, der von uns mit all seinen Kosten etc. von uns betrieben wird. Ich bin immer zu den Turnieren gefahren, dann auch in den letzten Jahren. Philipp ist vorher zu den Turnieren gefahren. Das waren immer sehr kostenintensive Sachen. Und ja, ich bin jetzt inzwischen bei Sky angestellt, beziehungsweise als Freiberufler angestellt. Und trotzdem, dieser Podcast, das ist immer noch darüber hinaus. Und das, was wir jetzt hier machen, zum Beispiel, ich fahre nächste Woche nach Paris, ich fahre in 4 Wochen nach Wimbledon. Das sind Sachen, die wir zum Teil dann aus, oder zum großen Teil dann auch aus eigener Tasche bezahlen. Und das, was wir in Paris dann machen und das, was wir in Wimbledon machen und auch die Twitter-Mitarbeit und das, was wir das Turnier begleiten, das ist immer auf unsere eigenen Kosten. Und deswegen fragen wir nach wie vor nach Spenden beziehungsweise nach Unterstützung für diesen Podcast. Wir haben letztes Jahr uns allen ein bisschen was auszahlen können. Ich habe zum Beispiel einen Teil meines Australien-Trips habe ich dadurch bezahlen können, 10-15%. Aber das sind wichtige Sachen und da freuen wir uns drüber und da wollte ich noch einmal Danke sagen und wollte hier noch einmal gerade ausführen, warum wir das machen und warum wir dann am Ende des Podcasts immer darauf eingehen, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Wir sind drei Freiberufler und freuen uns über jede Unterstützung für diesen Podcast. Wir machen den Podcast sehr gerne und eure Spenden, eure Unterstützung helfen dabei, dass er dann vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen länger dann dauern wird. Das zu diesem Anfangsteil. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das Herrenturnier in Rom sprechen. Alexander Zverev hat es gewonnen. Warum er es gewonnen hat, wie er es gewonnen hat, und was uns das sagt für Paris, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Alexander Zverev gewinnt das Turnier in Rom mit einer fast perfekten Aufschlagleistung, so muss man es ausdrücken, gewinnt er das Finale gegen Nicolas Jarry mit 6-4 und 7-5. Und Philipp, wir können sagen, er hatte ein schwieriges Halbfinale gegen Alejandro Tabilo, aber ansonsten hat sich Zverev in einer Auslosung, die sich im Laufe der Woche, der 10-12 Tage immer weiter für ihn geöffnet hat, hat er sich sehr souverän gegeben. Und auch ein Spiel gegen Nicolas Jarry, ein Matchup, was ihm nicht so hundertprozentig liegt, hat er am Ende souverän erledigt. Und wir müssen tatsächlich über diese Aufschlagsleistung sprechen, weil die ist selten gesehen, die er heute da gebracht hat.
Ja, ich glaube, nach der Sendung vor 2 Wochen müssen wir allerdings natürlich kurz gucken, ob wir einen ähnlich väterlichen Rüffel verteilen müssen für die Auslosung und was uns das gesagt hat. Da haben wir recht lange hin und her lavriert über die Auslosung von Rublev und Ogier Aliassime und wie ernst wir das nehmen können und überhaupt. Ich glaube, da klangen wir recht streng. Sind wir hier genauso streng oder nicht?
Ja, also streng dürfen wir schon, glaube ich, sein. Also ja, natürlich dürfen wir streng sein, weil das Draw war sehr früh sehr offen. Und das habe ich auch bei Rublev gesagt, er kann nur die Gegner oder gegen die Gegner spielen, die ihm zugelost werden. Es ist vielleicht dann auch ein Zeichen dann über die letzten 2 Wochen, es bestätigt sich ein Trend, dass wir im Moment eine ziemlich große Volatilität bei den Spielern haben. Wir sprechen natürlich gleich noch über Djokovic. Alexander Zverev hat hier nicht den ganz großen Wettbewerb gegen sich gehabt und den ganz großen Wettbewerb wird er vielleicht dann erst ab der nächsten Woche bei den French Open haben. Aber wir haben im Moment ein Feld, wo viele Spieler etwas unsicher sind und vielleicht nicht die beste Form haben und unsicher nach Paris fahren werden.
Ja, ich glaube, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber es müsste eigentlich der Fall sein, dass wir bei den 5 Masters-Turnieren 10 verschiedene Finalisten hatten.
Ja, hatten wir.
Und natürlich haben wir einen alles überragenden Spieler in Sinner, der jetzt zweimal aussetzen musste, aber immer noch einen riesigen Punktevorsprung hat und bei dem wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass er das Jahr als Nummer 1 beendet, wenn er jetzt nicht irgendwie wirklich massive Verletzungsprobleme hat. Aber dahinter hat sich so ein bisschen die Mittelmäßigkeit breit gemacht. Ich glaube, das können wir schon festhalten. Als in keiner ist sonst davongezogen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Bei manchen war einfach nicht so richtig die Form da. Oder es gab ein, zwei Ausreißer nach oben. Oder es gab Verletzungen. Oder es gab wahrscheinlich Gründe des Alterns. Und die Saison von Zverev, die fällt so ein bisschen da rein. Die ist natürlich gut. Er hat das Halbfinale gehabt bei den Australian Open. Er hat hier richtig gut gespielt. Er hätte ausscheiden können im Halbfinale. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber davon ab hat er überragend serviert. Und das war die Grundlage, würde ich sagen, hier des Titels. Und überragend servieren ist natürlich immer so ein Ding. Man kann Wochen haben, wo das sitzt. Man kann auch Wochen haben, wo das nicht so sitzt. Generell ist er einer der, weiß ich, 10 besten Aufschlagspieler auf der Tour. Kombiniert mit seinem Grundlinienspiel ist er dann wahrscheinlich in dem Teil seines Spiels halt irgendwie ein Top-5-Spieler. Das wissen wir, sowas kann man häufig nicht über ganze Wochen halten, aber er gehört wahrscheinlich zu, tja, wie viel würden wir sagen, haben realistische Chance, die French Open zu gewinnen? 10 Spieler, 10 bis 12, und da gehört er sicherlich rein. Ich glaube nicht in die allererste Gruppe, aber in die zweite Gruppe ganz sicher. So zu den Tsitsipases dieser Welt würde ich ihn auf jeden Fall dazuziehen.
Die Amerikaner sagen ja gerne picked too early, aber man kann ja schon sagen, dass er zum richtigen Zeitpunkt dann in Form gekommen ist. Und ja, ich sag's jetzt auch nochmal, die Konkurrenz war nicht allzu stark. Alexander Vukic in der ersten Runde, Luciano Darderi in der zweiten, Nuno Borges in der dritten, Taylor Fritz, wie er sich inzwischen selber nennt, im Viertelfinale, Halbfinale Alejandro Tabilo, das wäre eigentlich der Novak Djokovic-Spot gewesen, darüber sprechen wir dann gleich noch, aber es war nicht die absolut stärkste Konkurrenz, aber er kann jetzt mit wahrscheinlich am meisten Selbstbewusstsein hier nach Paris reisen. Natürlich neben Nicolas Jarry, der eine gute Sandplatzsaison hatte und sich unter die Top 20 jetzt gespielt hat. Aber er ist einer derer, der wenigen, die jetzt nach Paris fahren mit einem richtig guten Gefühl, weil er in dieser Woche noch die Leistung gebracht hat.
Das Ding ist jetzt natürlich in der Vergangenheit gewesen. Ich glaube, es hat ja nicht so häufig jetzt am Gefühl vor oder in den entscheidenden Momenten gefehlt, sondern er gewinnt die allergrößten Matches gegen die allergrößten Spieler nicht. Und wenn er es gewinnt, dann gewinnt er halt das zweite Match nicht, so wie wir es jetzt zum Beispiel bei den Australian Open hatten, wo er Alcaraz besiegt und Medvedev dann nicht besiegt. Und das sind ja Sachen, die sich wiederholen. Und die haben sich wiederholt, egal ob Zverev mit großen Fragezeichen in ein Grand Slam Turnier reingekommen ist oder mit überragender Form. Und das ist ja bei dem French Open in der Vergangenheit auch schon mal der Fall gewesen. Und wahrscheinlich sind wir schon in 2 Wochen schlauer, wenn wir sehen, ob er in den ersten 4 Runden wieder 18 Sätze gebraucht hat oder ob er da vielleicht in 12 oder 13 oder 14 Sätzen durchgekommen ist. Das wird uns wahrscheinlich dann schon mehr verraten, wie es für ihn läuft. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer tritt an, wer scheidet recht früh aus, kann ihn ja auch erwischen, ist immer im Bereich des Möglichen. Denn ich glaube nicht, dass er eine French Open gewinnt, wo am Ende denn wirklich mit ihm die 3 Topspieler im Halbfinale stehen. Das glaube ich jetzt nicht. Er kann natürlich einer derjenigen sein, wenn sich das jetzt oder wenn es schnell zerbröselt, der davon profitiert. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Auch dann, glaube ich, müsste es eine außergewöhnliche Nervenleistung von ihm gebrauchen, weil er die konnte er noch nicht endgültig abrufen in so einer Situation. Aber er geht sicherlich mit den mitbesten Voraussetzungen da rein. Müssen allerdings eben auch sagen, davor war es jetzt eine recht maue Sandplatzsaison. Und so komplett überzeugen konnte ja kein Spieler diese Sandplatzsaison von vorne nach hinten.
Aber es ist ja insgesamt eine Geschichte, wo man sagt, die originale Next Gen, die wir hatten, die wir vor ein paar Jahren hatten, mit Tsitsipas, mit Zverev, mit Ruth dann auch vielleicht, mit Andrei Rublev, die alle die großen Titel gewonnen haben. Also Tsitsipas Monte Carlo, Ruth in Barcelona, Rublev Madrid und jetzt Zverev in Rom. Ich weiß nicht, ob sie so schnell eine bessere Chance bekommen werden, einen Grand Slam zu gewinnen, weil wir haben ein Turnier bei den French Open, das bei den Männern, meine ich, so unsicher ist wie lange keins mehr. Also ja. Also wenn du jetzt ein Power-Ranking aufstellst, wen stellst du denn an die ersten fünf? Ja, ich weiß deinen ersten Satz. Djokovic ist immer Favorit, solange er mit antritt. Das ist mir klar. Aber wir wissen nicht, was Alcaraz macht. Wir wissen nicht, was mit Sinner ist, ob er überhaupt antreten kann. Alexander Zverev hat jetzt gutes Turnier in Rom gespielt. Aber bei Rublev wissen wir, dass er viele Erstrundenniederlagen hatte. Tsitsipas ist immer für einen Stinker gut. Kaspar Ruth hat auch nicht zu 100% überzeugt, außer dem Turnier in Barcelona. Also das Power-Ranking ist doch in diesem Jahr wirklich das Spannendste seit Jahren.
Naja, am Ende ist das Power-Ranking auch egal.
Ja.
Also es wird natürlich entscheidend sein, was da passiert. Und weil keiner eine überragende Sandplatzsaison gespielt hat, ist es am Ende wahrscheinlich auch recht müßig, wem wir jetzt nach vorne setzen. Also ich hatte heute nochmal geguckt, weil ich überlegt habe, ich meine, wer denn abseits von den großen Dreien, wann gab es denn das letzte Mal so eine richtige Überraschung im Herrentennis? Und wahrscheinlich ist es irgendwie Marin Cilic vor 10 Jahren. Weil wenn man guckt, wer hat dann am Ende die Titel in den letzten Jahren gewonnen bei den Grand-Slam-Turnieren? Nach Federer waren es Nadal, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner. Gut, Medvedev und Sinner sind jetzt diejenigen, die nur ein Grand-Slam-Turnier haben. Aber muss man sagen, natürlich konstant, extrem gut teilweise gespielt haben über die letzten Jahre. Also es hat den Ausreißer im Herrentennis dann doch nicht gegeben. Und wir haben jetzt ja schon ein paar Jahre eine bisschen volatile Situation. Aber wir haben es einfach nicht erlebt, wie wir es zwischendrin bei den Damen, klar, die werden jetzt auch dominiert irgendwie von denselben 2, 3 Spielerinnen seit einiger Zeit. Aber eine Sophia Kennen oder so haben wir bei den Herren noch nicht erlebt. Ja. Und gucken, ob es jetzt soweit ist. In der Theorie wäre das jetzt das erste Grand-Slam-Turnier seit Jahren, wo es soweit sein könnte. Auf der anderen Seite, wenn die drei, denen man das im Moment einfach aus dem Nichts zutraut, so einen Titel zu gewinnen, wenn die schon wieder im Viertel oder im Halbfinale stehen, dann werden die es wahrscheinlich wieder unter sich ausmachen.
Du lässt sie aber überhaupt nicht locken heute wieder, ne?
Ja, ich erinnere mich immer an als ich damals nach Berlin gezogen bin. Jetzt kommt ein Geschichtchen von Frau Meister Geier, über 20 Jahren. Mit 5 Leuten im selben WG-Zimmer und ein bisschen aufgedreht, als ich das realisiert habe, dass das jetzt erstmal die Zukunft für ein paar Wochen ist. Und dann hatte ich einen Freund, der da mit mir gewohnt hat. Und wir sind damals in ein Internetcafé gegangen. Damals war er noch nicht so groß mit Internet. Und wir waren ein bisschen überdreht. Und irgendwann hat uns der Typ an der Bar herangewunken und hat gesagt, Jungs, einfach mal durch die Hose atmen. Und wir so, was? Einfach mal locker bleiben. Versteht ihr? Locker bleiben. Also, einfach mal locker bleiben, gucken, was passiert. Wir sind alle super gespannt. Also, ich bin viel gespannter auf diese French Open als jetzt auf die letzten 15.
So, das wollte ich doch hören.
Und jetzt gucken wir mal, wie es eben in 1,5 Wochen nach der ersten oder zweiten Runde bei dem French Open aussieht.
Wir atmen ein bisschen durch die Hose und würdigen jetzt aber Nicolas Jarry, der hier ein enormes Turnier insgesamt gespielt hat. Und das können wir, glaube ich, sagen, ein enormes Turnier, auch wenn sich für ihn das Draw relativ früh geöffnet hat. Erste Runde hat er gegen Matteo Arnaldi gespielt, dann gegen Stefano Napolitano, dann gegen Alexandre Müller, dann gegen Stefanos Tsitsipas. Das war der Sieg, der ihn quasi ins Finale gebracht hat. Und dann ein schwieriges Match, möchte ich sagen, gegen Tommy Paul. Das war nicht so richtig gut anzugucken, aber er hat es siegreich überstanden. Sein Aufschlag und seine Vorhand erinnern an einen anderen Südamerikaner, an einen großen. Ich mag es kaum aussprechen, aber es erinnert ein bisschen an Juan Martín del Potro, auch wenn er nicht vielleicht zu 100% die Eleganz hat von Juan Martín del Potro, auch wenn der so zwischendurch ein bisschen tapsig war. Aber Nicolas Jarry hat sich jetzt unter die Top 20 gespielt und es waren 2 Chilenen im Halbfinale. Das haben wir das letzte Mal zu Zeiten von Fernando González und Nicolas Massú gehabt, so etwas. Das war ein enormes Turnier für ihn und er ist einer dieser Dark Horses für die French Open, den keiner so richtig gerne haben möchte in seiner Auslosung.
Er hat natürlich nicht ganz die Ausstrahlung von Del Potro.
Nee, nicht ganz, nee.
Del Potro so der Volksheld und er trägt ein Nasenpflaster. Also das passt leider so ein bisschen zusammen, ne? Mein ernsthaft halt, ich finde ihn jetzt nicht so den allerspannendsten Tennisspieler. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie der neben dem Platz ist. Es ist schon so ein bisschen rudimentäres Spiel. Es ist allerdings sehr erfolgreich. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Er hat, seitdem er von der Dopingsperre zurückgekommen ist, eine extrem beeindruckende Phase. Er hat sich wirklich nach oben gearbeitet. Er steht verdient in den Top 20 drin. Er ist ein ziemlicher Heiß- oder Kaltspieler. Also es gibt Wochen, da läuft das richtig gut. Und da gibt es Zeiten, wo es kaum was irgendwie so richtig zustande bringt. Er ist immer noch jemand, der Nerven zeigt. Er hätte ja auch das Halbfinale noch gut und gerne verlieren können. Ich war auch überrascht, dass er Tsitsipas besiegt hat. Über den können wir gleich nochmal sprechen. Und er war dann im Finale ziemlich chancenlos. Würde ich allerdings jetzt primär Zverev zuschreiben, dass er so chancenlos war. Und insgesamt, ja, ist er jemand, der der verdient in den Top 20 steht, der, da hast du schon recht, natürlich Anleihen von Del Potro hat, jetzt eher so in der Light-Variante. Und bei dem man gespannt sein kann, ob er das jemals mit den Nerven so richtig hinbekommt. Und vor allem, ob er das dann in einem Grand-Slam-Match umsetzen kann. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das Match gegen Tsitsipas in 5 Sätzen, das wäre verloren gegangen bei dem French Open. Das glaube ich, wäre noch gegen ihn gekippt. Vielleicht auch so ein Match wie gegen Tommy Paul. Also für mich hat er noch ein bisschen was zu beweisen. Und trotzdem ist er natürlich eben exakt nicht derjenige, auf den irgendwer bei den French Open treffen will.
Dieser mächtige Aufschlag, der kann einem den Schläger aus der Hand nehmen. Die Vorhand ist wirklich bärenstark. Du musst die Rückhand versuchen anzuspielen. Die kann er gut umlaufen. Er bewegt sich nicht so gut wie Alexander Zverev, aber bewegt sich sehr gut für seine Größe, 2,01 Meter. Und ja, das ist ein Spieler, auf den ich sehr gespannt bin bei den French Open, auf wen er treffen wird. Und du hast es auch gesagt, er hat zwischendurch auch Kaltphasen gehabt. Ich weiß, dass er nach seiner Dopingsperre direkt hat er ewig gebraucht, na ewig im Kontext von Tennissaisons, aber so 2 Jahre hat er gebraucht, wo er sich auf den ITF und Challenger-Turnieren verdingt hat und wo er nicht so richtig hochgekommen ist. Und irgendwann hat es Klick bei ihm gemacht und seitdem ist er dann jetzt in die Weltspitze vorgerückt und jetzt ist er unter den Top 20 und das verdient, weil die Sandplatz-Saison war wirklich für ihn eine richtig, richtig gute. Und hier stand er im Finale und am Ende dann auch verdient im Finale, weil er im Halbfinale Tommy Paul besiegt hat. Und dass Leute wie Tommy Paul, Nicolas Jarry und auch Alejandro Tabilo im Halbfinale eines Tausender stehen, war dann auch damit zurückzuführen, dass einige Spieler Formschwächen hatten oder dass sie einfach nicht gut drauf waren. Tommy Paul gewinnt gegen Hubert Hurkacz. Tommy Paul gewinnt gegen Daniil Medvedev. Medvedev hat da überhaupt keine Chance gehabt gegen Tommy Paul. Hat vorher gegen Dominik Köpfer in 2 Sätzen gewonnen, gegen Aslan Karatsev in 2 Sätzen gewonnen. Und Paul hat hier ein gutes Turnier gespielt und ich frage mich dann immer, ich hab Tommy Paul immer so abgespeichert, schnelle Hartplätze an sich und vor allen Dingen in den USA ist er extrem erfolgreich und wenn der Ball flach abspringt, ist es für ihn gut. Er hatte jetzt keine Laborbedingungen, Zverev hatte Laborbedingungen hier zwischendurch mit warm und so hoch abspringendem Ball und so weiter. Tommy Paul nicht und er hat es trotzdem genutzt und gerade dieser Sieg gegen Medvedev, der wird ihm ja eine ganze Menge Selbstvertrauen gegeben haben.
Ja, war auch richtig gut. Und er war derjenige, der ja in Miami so unglücklich gestolpert war, wo man auch irgendwie annehmen konnte, oh je, der ist jetzt ein paar Monate raus, hat dann aber, glaube ich, nur 3 Wochen aussetzen müssen und ist dann ziemlich schnell, ziemlich gut in Form gekommen. Und ich würde dir zustimmen, nicht unbedingt der Typ, den man verbinden würde oder in Verbindung bringen würde mit so einem Turnier, vielleicht eher Madrid. Und trotzdem 2 Sachen, glaube ich, in seinem Spiel kommen dem ganz okay entgegen. Das eine, sein Kick-Off-Lag ist eigentlich ziemlich gut. Also da hat er schon geschafft, Gegner relativ weit aus dem Court zu treiben. Denn bei den ersten Aufschlag kann er das eigentlich nicht erledigen. Und das zweite, was mir richtig gut gefallen hat, wie er die Bälle verteilt hat. Also viel tief gespielt, viel nah an die Linien gespielt, eher so ein Prozent-Tennis gespielt, was jetzt natürlich nicht super aufregend ist und was man dann, finde ich, auch in dem Match gegen Jarry gut gesehen hat. Aber was natürlich erfolgreich sein kann, wenn auf der Gegenseite nicht jemand ist, der selbstbewusst und richtiger Angriffsspieler ist. Also ein selbstbewusster Tsitsipas, glaube ich, hätte Paul einfach weggeschubst. Aber der hat es eben nicht hierhin geschafft. Dafür ist Jarry gekommen, der hat sich ein bisschen schwerer getan, hat es aber auch geschafft. Und fand's beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt bei den French Open irgendwie zu den Mitfavoriten oder so zählen würde. Aber warum soll der nicht später in der Saison zum Beispiel bei den US Open nochmal ausreißen?
Ja, da bin ich dann bei dir, aber bei den French Open werde ich ihn jetzt auch nicht auf dem Zettel haben. Da darf er mich gerne eines Besseren belehren. Tommy Paul im Halbfinale. Der andere Halbfinalist, das war die große Überraschung, Alejandro Tabilo, der hatte einen guten Golden Swing im Februar in Südamerika und man wusste, dass er wirklich ein gutes Jahr bislang hatte. Aber was er hier für ein Turnier abgeliefert hat, das war bärenstark. Er hat im Halbfinale gegen Alexander Zverev verloren, nachdem er ihn im ersten Satz komplett hergespielt hat. 6-1, 6-7, 2-6. Er wird am Ende sagen, dass der Tiebreak im zweiten Satz, dass er den zu passiv gespielt hat und dass er den da verloren hat oder dieses Match da verloren hat. Aber vorher gegen Zhang Zhizhen in 2 Sätzen gewonnen, gegen Karen Khachanov in 2 Sätzen gewonnen, in der ersten Runde gegen Yannick Hanfmann gewonnen, er war an 29 gesetzt. Dann trifft er auf Novak Djokovic und Novak Djokovic war 2 Tage vorher ein Missgeschick unterlaufen, beziehungsweise ihm ist kein Missgeschick unterlaufen, er war Opfer eines Missgeschicks. Er hatte gegen Corentin Moutet gewonnen in 2 Sätzen und ist dann Autogramme geben gegangen. Und dann hatte sich jemand runtergebeugt von der Brüstung und wollte ihm etwas geben, dass man das dann unterschreiben kann. Und aus seinem Rucksack hinten ist, als er sich rübergebeugt hatte, eine Flasche rausgefallen. Und die ist auf Novak Djokovic Kopf gefallen. Er hat sich dann ja, so ein bisschen gekrümmt am Boden vor Schmerzen. Er hat am nächsten Tag, hat er das schon wieder mit Humor genommen, hat mit einem Fahrradhelm dann die Autogramme gegeben, aber hat nach dem Match gegen Alejandro Tabilo, hat er gesagt, ja, so, ich weiß nicht, ob irgendwas richtig war. Ich hab das Gefühl gehabt, da war was nicht richtig. Ich habe mich gar nicht richtig auf dem Platz gefühlt. Ich habe das Match kommentiert zwischen Tabilo und Djokovic, 6-2, 6-3. Und es war eine unerklärliche Leistung von Djokovic. Aber Tabilo ist damit extrem gut umgegangen und hat das Match am Ende verdient gewonnen. Was machst du aus diesem Match und aus diesem Sieg?
Also sollen wir jetzt über Djokovic oder später über Djokovic reden?
Lass uns gleich jetzt über Djokovic sprechen und ja, dann auch den Sieg von Tabilo einordnen.
Ja, also Djokovic, ich glaube, es ist ein Fall, wo wir weder das eine noch das andere mit Sicherheit behaupten können. Also wir können weder behaupten, das hatte keinen Einfluss, noch können wir sagen, es hatte einen Einfluss auf die Leistung. Es war ein Djokovic, der ziemlich fahrig war, der nicht wirkte, als hätte er so, was ihn ja einfach unglaublich auszeichnet, stets diese Balance, dieses Gefühl für den Platz. Das sah für mich nicht so aus, als wenn er das hätte. Und ich meine, wir sprechen jetzt das Wort mal aus. Ist natürlich im Bereich des Möglichen, dass er eine leichte Gehirnerschütterung hatte. Die Flasche ist sehr unglücklich auf seinem Kopf gelandet. Und dann ist auch fast egal, ob die jetzt bis zum Rande voll Wasser war oder was weiß ich. Wenn die unglücklich im unglücklichen Winkel drauf landet, das wissen wir einfach, Gehirnerschütterungen, wenn man da jetzt nicht ganz spezifisch nachsucht, sind manchmal gar nicht so einfach zu finden. Darum hat die NFL ja zum Beispiel diese ganzen Protokolle da am Start, weil das eben im Sport manchmal auch so ein bisschen übergangen wird. Also wir wissen nicht, ob das ihn beeinflusst hat. Ich halte es für im Bereich des Möglichen. Wir können ja gleich nochmal über seine Chancen sprechen, aber er ist auf dem Platz gewesen und Tabilo hat ihn ja nicht nur mit Glück geschlagen, sondern Tabilo hat das ja, wie du schon sagtest, eingerahmt mit seinen Leistungen im Februar und dem, was er hier geboten hat. Und Tabilo, glaube ich, ist jetzt nicht der Kandidat, der in die Top 10 einzieht, zumindest nicht mehr. Der ist auch schon relativ alt für einen Tennisspieler oder für jemand, der so den Durchbruch schafft. Aber in richtig guten Wochen hat er natürlich so ein bisschen was Leitmäßiges von Alcaraz. Einfach diese krasse Vorhand, dann diese Fähigkeit, Stopbälle zu setzen, diese Explosivität, das ist extrem beeindruckend. Er kann das halt auch nicht jede Woche zeigen. Und dass er das hier so fehlerlos gezeigt hat gegen Djokovic, das fand ich, war das Beeindruckende, weil er hat auch eine Tendenz dazu, manchmal komplett zu überreißen und aus den Matches rauszufallen. Und das ist ihm nicht passiert gegen Djokovic. Und das muss man erstmal hinbekommen.
Tabilo hat gegen Alexander Zverev gespielt. Und Zverev hat das letzte Mal 2023 kurz nach seinem Comeback gegen Marc-André Hüsler beim Davis Cup das letzte Mal gegen einen Linkshänder verloren. Warum verliert er kaum gegen Linkshänder? Weil Linkshänder mit ihrer Vorhand Cross-Court in Zverevs fantastische Rückhand spielen und er diese Duelle meistens gewinnt. Tabilo hat es allerdings geschafft, diesen Wechsel dann so aufzureißen, dass er zwischendurch dann einfach die Longline-Vorhand gespielt hat und die Longline-Vorhand mit einer Macht, mit einer Kraft, mit einer Power, dass Zverev da immer nur hinterher schauen konnte. Und er hat lange gebraucht, Zverev, um dann am Ende Tabilo zu entschlüsseln. Es war der Tiebreak des zweiten Satzes, in dem Tabilo unerklärlich passiv gespielt hat. Und da vielleicht dann auch so ein bisschen, da fing er dann das Denken an. Das ist das Einzige, was man ihm vielleicht in dieser Turnierwoche in Anführungsstrichen vorwerfen kann.
Und das würde ich so ein bisschen aufs Alter schieben. Normalerweise sagt man, ja, das passiert an jungen Spielern. Ja. Aber ich glaube, es passiert eben auch jemand, der in solchen Situationen noch nicht so häufig gewesen ist. Und ja, du hast es gesagt, er ist passiv geworden. Er war auch schon in Khachanov in den Tiebreaks nicht super aktiv, nicht so, dass er alles an sich gerissen hat. Und ich glaube, er hätte das Match gegen Zverev auch gewinnen können, wäre er da mit mehr Risiko reingegangen. Aber wissen es alle, wenn es was im Leben zu verlieren gibt, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach, hier den Hallodri zu geben. Und
mal locker durch die Hose zu atmen.
Richtig, ja. Das war hier nicht der Fall. Und ich meine, wer will es ihm verdenken? Das war, er wird wahrscheinlich auch gedacht haben, meine Güte, vielleicht meine einzige Chance im Leben, irgendwie bei so einem riesigen Turnier mal das Finale zu erreichen. Hat halt nicht geklappt. Ne? Ja. Und im dritten Satz wäre er weggefallen, aber es war wahrscheinlich auch zu erwarten.
Ja, das war zu erwarten, aber das war so, er hat wirklich nur noch reingeschoben. Er hatte so beim Stand von 5-6, wie er sich in den Tiebreak gespielt hat, war noch total beeindruckend. Und dann im Tiebreak ja, da ging aber die Murmel an, im Kopf. Da hat er aber angefangen zu denken und dann hat er das Match dann verloren. Alejandro Tabilo war trotzdem ansonsten die Entdeckung dieses Turniers. Er hat ein fantastisches Tennis gespielt und es ist ja auch ein attraktives Tennis, das er spielt, wenn er gut drauf ist. Dann lass uns jetzt über Djokovic nochmal sprechen. Djokovic hat die Wildcard jetzt in Genf angenommen. Er hat zweimal vor einem Grand Slam die Woche noch gespielt. Das eine Mal hat er die French Open vor ein paar Jahren gewonnen, nachdem er das Turnier in der Woche vorher gespielt hat. Und einmal, glaube ich, hat er noch Eastbourne vor Wimbledon gespielt, da ist er im Viertelfinale ausgeschieden. Novak Djokovic ist unsicher, habe ich das Gefühl.
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich denke, der ist hier wirklich mit dem Ziel reingekommen, Turnier gewinnen und dann halt durchstarten, wie er es immer gemacht hat. Hätte man eigentlich bei der Auslosung auch erwarten können, dass er mindestens ins Halbfinale zieht. War er jetzt hier weit von entfernt. Die erste Runde war eigentlich ganz okay. War jetzt nicht überragend, aber war ganz okay. Ich glaube, er und wir alle konnten die Schwächen in den letzten Wochen halt noch abschreiben, als ja, meine Güte, entweder war halt mal krank oder ist jetzt halt gerade nicht so wichtig, weil kein Grand Slam Turnier. Nur jetzt beginnt halt diese heiße Phase mit diesen vier großen Turnieren, von denen er eins ganz, ganz sicher gewinnen will, Olympia, und bei den anderen dreien natürlich am liebsten auch noch einen Titel mitnehmen will. Und davon ist er im Moment weit entfernt, zumindest vom Spielerischen her, dass er jetzt trotzdem den Grand Slam Turnier so gestalten kann, dass er sich von der ersten Runde ins Halbfinale in Form spielt und dann der beste Spieler ist, ist natürlich im Bereich des Möglichen.
Hat er auch schon ein paar Mal gezeigt.
Hat er auch schon gezeigt und er ist wahrscheinlich jetzt am Ende auch der Favorit noch auf den Titel, zumindest wenn er jetzt nicht in Genf hier irgendwie in der zweiten Runde ganz schnell verliert oder so, dann glaube ich, müssten wir doch zweifeln. Aber ich glaube, wir können das jetzt erstmal aufrechterhalten, zumindest bis Ende French Open, Ende Wimbledon, aber es war schon eine erstaunlich schlechte Leistung, die er da geboten hat.
Es war eine erstaunlich schlechte Leistung, das können wir dann auch einfach mal so sagen, die Leistung gegen Alejandro Tabilo. Ich habe nach dem ersten Break noch gesagt, ja, das ist ein schwieriger Start für Novak Djokovic, aber dann gingen mir dann auch so ein bisschen die Beschreibungen aus während des Matches, wie ich das kommentieren soll. Und ja, am Ende ist es dann die frühe Niederlage gewesen und er versucht sich jetzt in Genf in Form zu spielen und da spielt er in der ersten Runde entweder gegen Jannik Hanfmann oder gegen Andy Murray, der sich auch in Form bringen will, der nach seiner Verletzung jetzt zurückkommt. Da ist noch Casper Ruud dabei, da ist Taylor Fritz dabei, Ben Shelton ist dabei. Ich habe auf Twitter gefragt, gab es schon mal ein so gut besetztes Turnier in der Woche vor einem Grand Slam? Also ist schon exquisit besetzt für einen 250er vor einem Grand Slam.
Ja, vielleicht so in den 70er, 80ern, ja, als noch vielleicht mehr gespielt wurde, kann ich mir vorstellen, aber jetzt denke ich auch nicht. Vielleicht wirklich mal irgendwie, dass wir uns nicht erinnern können, in Eastbourne oder in irgendwo in Australien. Nur ist da der Unterschied, du hast halt nur ganz kurze Vorbereitung. Ja. Und da nimmt man dann noch eher mal sowas mit. Hier hat es ja in der Theorie eine ewig lange Vorbereitung gegeben. Ich meine, Djokovic war vor knapp 2 Monaten oder 7 Wochen in Monte Carlo im Halbfinale. Also hätte man eigentlich annehmen können, dass er eine klassische Progression hinlegt und jetzt hier halt locker den Titel in Rom mitnimmt. Hat er nicht. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Reichen ihm da 2, 3 Matches, um irgendwie die Form zu fühlen? Muss er das gewinnen, um sich da gut zu fühlen? Oder reicht es für ihn einfach so ein bisschen überhaupt nochmal auf dem Court gewesen zu sein? Ich bin gespannt.
Ich bin auch extrem gespannt. Wer hier nicht überzeugt hat, das waren 2 andere Namen, die wir eigentlich dann auch bei den French Open weit vorne erwarten. Das ist Daniil Medvedev auf der einen Seite. Gut, da muss man immer vielleicht ein ganz kleines Sternchen dran heften. Durch seinen Rom-Turniersieg letztes Jahr ist er immer noch nicht der Sandplatz-Spezialist überhaupt und er hat selber gesagt, dass er Sandplätze immer noch nicht so richtig gerne mag. Und auf der anderen Seite Casper Ruud, der gegen Miomir Kecmanovic verloren hat. Und ich habe das Spiel gesehen, 6-0, erster Satz, da habe ich weggeschaltet, habe ich gedacht, boah, ja, das ist erste Runde, Kecmanovic nicht so richtig gut drauf. Und er verliert in 3 Sätzen. Er hat in Madrid im Achtelfinale gegen Felix Auger-Aliassime verloren. Er hat Barcelona gewonnen und er stand in Monte Carlo im Finale. Und da könnte man jetzt schon fast wieder sagen, he peaked too early.
Vielleicht. Auf der anderen Seite ist er natürlich jetzt schon ein paar Mal mit recht schwacher Form nach Paris gekommen und hat dann 2-mal das Finale erreicht. Also ich glaube, der hat einen absoluten Standortvorteil in Paris. Dem liegen die Bedingungen da total gut. Und ich würde auch mal davon ausgehen, dass das wird schon eine sehr gute Leistung brauchen, um ihn dort zu schlagen. Aber beeindruckend fand ich das jetzt auch nicht, was er uns gezeigt hat seit Barcelona, vor allem, weil man ja auch annehmen konnte, ja, das ist jetzt so der richtige Durchbruch. Endlich hat er mal was Höheres als ein 250er-Turnier gewonnen. Er hat Tsitsipas, den Formspieler, bis dahin geschlagen. Und dann kann man gegen Auger-Aliassime in Madrid verlieren, einfach wegen dem Aufschlag. Aber gegen Kecmanovic in Rom gibt es eigentlich keine Entschuldigung für. Jetzt ist natürlich das Ding, er ist ein absoluter Field-Spieler. Das heißt, er kann sich jetzt auch nochmal in dieser Woche in Form spielen und dann halt bei den French Open trotzdem was reißen. Also da, glaube ich, muss man sich keine großen Sorgen bei dem machen. Aber überrascht war ich auf jeden Fall schon.
Und Medvedev, der hatte auch schon gegen Hamad Medirovic große Probleme gehabt. Hamad Medirovic, der nach dem Motto spielt, viel hilft viel.
Ja, und sehr viel hilft nicht immer.
Ja, genau.
Also Aufschlag. Mir fällt da irgendwie nur ein Wort ein.
Ja, bei Medvedev. Auch,
was ist da los? Also was waren das? Wieder unter 50% gegen Tommy Paul. Und das wirkt auch alles so genervt von sich selbst. Und bin gespannt, wie er gedenkt, damit umzugehen. Also er hat jetzt in Paris natürlich nur Punkte zu gewinnen, weil er da ja letztes Jahr in der ersten Runde raus ist. Passiert jetzt wahrscheinlich nicht. Und er stand schon mal im Viertelfinale der French Open und ist jetzt nicht unmöglich, dass er da weit kommt, vor allem, wenn es vielleicht nicht ganz so heiße Bedingungen sind. Aber ein Viertel oder ein halbes Auge geht doch sicherlich schon Richtung Wimbledon und Richtung US Open, da, wo er sich dann halt was ausrechnet.
Ich sag dir, körperlich ist er nicht zu 100%, was seine Schulter angeht. Er hatte Schulterprobleme, das hat er so ein bisschen verschwiegen und er wird auch gar nicht darauf angesprochen, habe ich das Gefühl. Sein Aufschlag ist nicht mehr so wie vor 2-3 Jahren. Ist er einfach nicht mehr.
Nee, wir hatten ja über Zverev gesprochen und dass dessen Paket halt einen Top-5-Aufschlag auf der Tour bietet und bei ihm ist es halt eher ein Top-30-Aufschlag oder so im Moment. Und das ist halt krass, wenn man sich vorstellt, wie groß der ist und wie gut er schon in der Vergangenheit aufgeschlagen hat und wie viel in seinem Spiel eigentlich passt. Aber Aufschlag ist wirklich schwach im Moment.
Wir werden sehen. Donnerstag ist die Auslosung.
Einen sollte man noch erwähnen.
Ja.
Rafael Nadal.
Oh. Hat Rafael Nadal schon mal irgendwas gewonnen auf Sand?
Mehr als ich Finger habe.
Ja, Rafael Nadal ist hier angetreten und er hat nach seiner klaren Niederlage, die er in der zweiten Runde bezogen hat, hat er gesagt, er wüsste noch nicht, ob er nach Paris fährt. Wenn er das Gefühl hat, dass er eine gute Rolle spielen kann, dann wird er nach Paris fahren. Wenn nicht, dann würde er zu Hause bleiben. Er ist jetzt in Paris und er ist vor Ort und er will hinfahren, aber erste Runde gegen Sisu Bergs hat gut gespielt und da hat sich Nadal am Ende rausgezogen, in 3 Sätzen gewonnen. Zweite Runde gegen Hubert Hurkacz, 1-6, 3-6, das war schon bitter.
Es erinnert mich im Moment wirklich an diese letzte Phase von Serena, dieser letzte Sommer von Serena, wo sie ein paar richtig gute Matches hatte, aber dann zum Beispiel auch diese super klare Niederlage gegen Emma Raducanu, die da nicht in Topform war. Und Hurkacz, muss man sagen, hat hier gut gespielt. Hurkacz hat sehr gut aufgeschlagen und Hurkacz ist natürlich toll in der Defensive, vielleicht sogar mittlerweile besser in der Defensive als Nadal. Und Nadal ist von der Grundlinie immer noch ein toller Spieler, aber ich habe das Gefühl, alles andere ist schwächer geworden. Und ja, der wird wahrscheinlich mit so viel Überlegungen nach Paris gehen, weil was ich mir vorstellen kann, er überhaupt nicht will, ist irgendwie in der ersten Runde halt in 3 Sätzen gegen irgendwen zu verlieren. Wenn er jetzt gegen den Top-10-Spieler in der 4. Runde in 4 Sätzen verliert, ja meine Güte, dann ist das einfach so. Nur ich glaube, der hat schon echt Respekt und Angst davor, sagen wir mal, gegen das Äquivalent von Sisu Bergs hier in der 1. Runde zu verlieren. Das wäre natürlich für ihn sehr, sehr bitter. Und er hat okay gespielt, würde ich sagen, in Rom. Aber man sieht, er ist weit davon entfernt. Auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich immer noch einer der 10 realistischsten Spieler, die French Open zu gewinnen. Weil wenn er irgendeine Form findet, wenn die Bedingungen ihm wieder liegen, ja meine Güte, dann kann er das natürlich gewinnen. Nur irgendwie glaube ich nicht dran. Und auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich bessere Chancen als Medvedev oder so, das Turnier zu gewinnen.
Ich persönlich halte es für ausgeschlossen, dass er die French Open gewinnt. Der Aufschlag, er zieht noch nicht zu 100% durch. Er versucht es jetzt auf der Vorhand. Da habe ich nachgefragt, da habe ich bei den Leuten von den Tennis Insights nachgefragt, wie denn die Rotation in seiner Vorhand ist. Und da haben sie mir von 2020 die Zahlen gegeben und von 2024 jetzt am Anfang des Jahres und jetzt. Und die Rotation in seiner Vorhand, also die Umdrehung pro Minute des Balles, nachdem er die Vorhand verlassen hat, oder die sind wieder auf 2020 Niveau, also wirklich auf dem Niveau, wo er noch gesund war. Und die Rückhand zieht er aber noch nicht komplett durch, sein Aufschlag zieht er noch nicht komplett durch und allein die Vorhand wird es nicht rausreißen. Dazu ist er einen Schritt langsamer geworden und ich, wie gesagt, ich halte es im Moment für ausgeschlossen und ich würde wirklich dann auch es bitter finden, wenn er erste Runde, ich sag jetzt mal Thiago Seibucic, der gut spielt auf Sand, dort drei Sätze 4-3-4 bekommt oder so. Weil das wäre kein Abgang, den ich jemandem wie Rafael Nadal, der dieses Turnier so geprägt hat, wünschen würde.
Der hat ja letztes Jahr Medvedev geschlagen.
Genau, deswegen habe ich ihn jetzt genannt.
Ja, eben für mich ist er wirklich, wenn man auf alles guckt, in der Defensive halt schwächer geworden. Ich glaube, gegen den Hurkacz vor 5 Jahren, der hätte ja immer noch pieken können irgendwie in seinem Offensivspiel und das hätte Nadal aber wahrscheinlich aussitzen können und zumindest ein Dreisatzmatch draus machen. Also so wie es ihm zum Beispiel früher immer mal wieder gegen Rublev oder so gelungen ist, wenn es gerade nicht so ideal lief. Aber das scheint für ihn nicht möglich zu sein, da ranzukommen. Wenn er das wiederfindet, da hat er eine Chance, wenn nicht, dann nicht. Ja, aber bei ihm wird so viel natürlich von der Auslosung abhängen.
Ja, die Auslosung, darauf gucken wir mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das war's mit den Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen und eine alte neue Rivalität. Und das ist eine Rivalität, die so langsam wirklich Form annimmt. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Iga Świątek ist die Siegerin nicht nur in Madrid, sondern auch in Rom. In einer Standortbestimmung gewinnt sie im Finale in Rom gegen Arina Sabalenka mit 6-2 und 6-3. Und man hatte sich vielleicht darauf gefreut, dass wir nochmal ein Finale erleben wie in Madrid, dieses Match des Jahres, dieses Match der letzten Jahre vielleicht bei den Frauen, aber es war am Ende eine kleine Taktikänderung von Iga Świątek, die ihr den klaren Sieg gebracht hat und es war eine Untermauerung der Klasse und der Alleinstellung einfach von Iga Świątek auf dem Sand in den letzten Jahren.
Ja, und zwar natürlich auch andere Bedingungen. Also das müssen wir auch festhalten. Rom ist so ein bisschen wie der ideale, durchschnittliche Sandplatz, den wir in Europa erleben. Und das ist Madrid einfach nicht. Und Rom ist wesentlich näher an den French Open dran. Die French Open liegen Świątek eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Und ja, das war zum ersten Mal, dass sie es geschafft hat, die beiden Turniere nacheinander zu gewinnen oder in einer Saison zu gewinnen. Und es war extrem beeindruckend. Und ich glaube, bei den Damen können wir wirklich festhalten, es ist, wenn es bei den Herren ein relatives Kuddelmuddel ist, ist bei den Damen wirklich so, erste Favoritin Świątek, zweite Favoritin Sabalenka, dritte Favoritin Rybakina, vierte Favoritin Goff, fünfte Favoritin wahrscheinlich Collins und danach. Keine Ahnung,
das aber
auch nicht relevant, ja. Weil wahrscheinlich eine von denen das Turnier gewinnen wird. Und das ist eine so klare Aufteilung und Abstufung, die wir im Moment bei den Damen sehen. Das ist schon krass. Und trotzdem ist es natürlich schön, diese Duelle auch die ganze Zeit zu sehen hier untereinander.
Es war das 11. Duell zwischen Arina Sabalenka und Iga Świątek. Und wie gesagt, wir haben es vor 2 Wochen erlebt, dieses unfassbare Finale, was am Ende Sabalenka sehr wehgetan hat, wie sie später gesagt hat, wo sie Matchbälle hatte gegen Świątek und die dann im Tiebreak des dritten Satzes, ich glaube mit 10-8 gewonnen hat oder 9-7. Auf jeden Fall war es ein ganz enges Ding und es war damals ein fantastisches Spiel. Und hier war eine der Taktiken, die Iga Świątek dann auch genutzt hat und die sie ja für ihren Vorteil genutzt hat, war, sie hat Sabalenka eigentlich quasi nur auf den Körper aufgeschlagen. Und Sabalenka wusste 1,5 Sätze lang nicht, was sie machen sollte. Sollte sie ihr die Vorhand anbieten? Sollte sie versuchen, mit der Rückhand das anzunehmen? Da war Sabalenka sehr, sehr auf dem falschen Fuß. Im zweiten Satz hat sie es dann geschafft, zwischendurch Breakbälle sich zu erarbeiten, 7 Stück. Aber am Ende war sie dann doch chancenlos, weil dieser Druck, den Świątek dann immer wieder entfalten kann und wo sie nicht zurücksteckt und wo sie dann auch 40% Aufschlagquote einfach so wegstecken kann, das ist schon enorm und das ist halt, das ist das Benchmark für das Frauentennis.
Ja, und wir haben ja diese Situation jetzt sogar einige Mal im Turnier gehabt, dass Spielerinnen Sätze hatten, wo sie immer wieder Breakbälle hatten. Das war gegen Keys der Fall, das war gegen Goff der Fall, das war gegen Sabalenka der Fall. Aber es ist eigentlich nie schiefgegangen. Und ich glaube, es ist auch nicht schiefgegangen, weil die Vorhand auf dem Sandplatz halt kaum richtig angreifbar ist. Wir haben gesehen, Sabalenka ist da teilweise brutal reingegangen. Mhm. Nur kriegt Swiatek die dann halt auch sehr häufig zurück. Während man auf einem schnelleren Court oder auch zum Beispiel in Madrid sehen konnte, die ist dann zu zerlegen oder die kann zerlegt werden, diese Vorhand. Die ist natürlich überragend, weil da ist der Topspin drin, aber so ein bisschen wie wir es in der Karriere auch von Nadal gesehen haben, wenn man hart und flach in dessen Vorhand reingegangen ist, dann ist sie irgendwann so ein bisschen eingegangen und das haben wir bei Swiatek gegen die großen und gegen die großen Gegnerinnen oder die auf Augenhöhe fast sind, und gegen jene gesehen, die ein wirklich hartes, brutales Tennis spielen können, dass das passiert. Aber hier hatte ich das Gefühl, egal was Sabalenka im Finale gemacht hat, egal wie hart und flach sie da reingegangen ist, am Ende hat es dann keinen großen Unterschied gemacht, weil Swiatek sich aus der Ecke immer befreien konnte und die Rückhand auf dem Belag natürlich eigentlich gar nicht zu überwinden. Also von daher ideale oder fast ideale Bedingungen für Swiatek und das dann auch wirklich zu nutzen gewusst.
Sie hat insgesamt ein Turnier gehabt, was sie beherrscht hat, wo sie dann auch nicht wirklich viel Konkurrenz hatte. Und man muss ein Match vielleicht rausstellen und wir sprechen gleich noch über sie. Aber die Spielerin, die sie vom Ergebnis ja am meisten gefordert hat, das war Sandplatz-Spezialistin Angelique Kerber.
Ja, wobei am Ende wahrscheinlich Goff, würde ich sagen, fast das engste Match war. Und Kerber, du hast gesagt, wir sprechen gleich noch über sie. Ich will da nochmal meine Theorie aus Indian Wells rausholen. Aber wir haben auch gesehen, was Kerber natürlich kann, ist die Bälle flach machen. Und Kerber ist immer gut darin gewesen, wenn man ihr eine gewisse Höhe gegeben hat, die Bälle flach zu machen. Oder aber die flachen Bälle, die kommen, genauso flach zu halten. Und das ist, glaube ich, etwas, was Swiatek nicht unbedingt so gerne hat, dass man das mit ihr macht. Und zum Beispiel auf einem Rasen hätte Kerber wahrscheinlich heute noch eine Chance, eine Swiatek zu besiegen. Auf Sand brauchst du dann natürlich schon noch ein bisschen was anderes.
Coco Gauff hat letztes Jahr Iga Swiatek in Cincinnati geschlagen und man hatte vielleicht auch so ein kleines bisschen gehofft, dass Gauff den Schlüssel gefunden hat, um gegen Iga Swiatek häufiger zu gewinnen. Das Match, sie hat es halbwegs ausgeglichen gestalten können. Trotzdem fehlt mir momentan die Fantasie, dass ich sage, Coco Gauff gewinnt in den nächsten 2-3 Jahren außer auf schnellen Hartplätzen mal ein Match gegen Iga Swiatek.
Ja, oder Rasen. Das ist wahrscheinlich schon im Bereich des Möglichen und es erinnert irgendwie immer mehr an Serena gegen Sharapova. Ja. Was hat man am Ende? 20-3 wahrscheinlich so ungefähr. Es könnte ja auch ein 30-5 oder so am Ende werden, weil die beiden wahrscheinlich ziemlich genau über dieselbe Zeit an der Spitze stehen werden. Und ich würde sagen, Gauff hat es nicht so schlecht gemacht, aber Gauff hat im Moment echt Probleme mit dem Aufschlag. Da sind zu viele Doppelfehler drin. Ich meine, sie hat das Doppelfinale sogar verloren am Ende mit einem Doppelfehler. Und also sie stand im Finale des Doppel. Ja. Hat sie, ne? Mhm. Und das hat man hier auch gesehen. Und das war eigentlich ganz okay auf der Vorhand. Und die Rückhand ist ja so tadellos, ist keine Frage. Sie ist immer noch super athletisch. Sie ist mitgegangen. Sie ist teilweise sogar, finde ich, relativ proaktiv gewesen in den Ballwechseln. Aber als es dann wirklich drauf ankam, nach einem engen ersten Satz, da hat sie dann halt doch den Aufschlag mit Aufschlagschwäche abgegeben und das passt im Moment nicht so richtig. Sie ist immer noch Top 5 im Race, keine Frage. Sie wird wahrscheinlich immer irgendwie in den Top 10 drinbleiben können, wenn sie sich nicht verletzt, weil sie halt doch genug Matches gewinnt, aber von Swiatek ist sie im Moment doch ein arg weites Stück entfernt.
Ja, das ist sie und die Vorhand ist nach wie vor, wie gesagt, ein sehr offensichtliches Warnsignal für sie selber auch und für ihre Gegnerinnen quasi eine kleine Einladung. Iga Swiatek hat dieses Turnier hier beherrscht und so richtig viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, weil sie hat der Konkurrenz einfach nochmal gezeigt, wer die Spielerin ist, die auf Sand zu besiegen ist. Und ich habe immer das Gefühl, sie hat 4 Niederlagen in diesem Jahr. Linda Noskova, die berühmteste Niederlage da bei den French Open. Sie hat aus jeder Niederlage in diesem Jahr in irgendeiner Weise was mitgenommen. Das hat sie nicht abgehakt oder so, sondern sie hat ihre Lehren draus gezogen. Und das finde ich so beeindruckend an Swiatek.
Ja, und ich meine eben 4. Tausender-Titel in diesem Jahr.
Ja,
und sagen, so wir, sie gewinnt, ja, und sagen wir, sie gewinnt jetzt die French Open, dann hat sie die beste Karriere seit Sharapova schon hingelegt. Also dann kann ihr zumindest im Moment eine Osaka nicht das Wasser reichen. Auch keine der anderen Spielerinnen, die zwischendrin da war. Dann hat sie genauso viele Grand-Slam-Titel wie Sharapova, ist nah an den Tausendern-Titeln dran, ist wahrscheinlich mittlerweile schon länger an der Eins gewesen, hat die Tour-Finals gewonnen, wenn sie jetzt die Olympischen Spiele in diesem Sommer nachholt. Ist vielleicht schon fast die bessere Karriere. Also ich würde immer dazu tendieren, Spieler und Spielerinnen, die eine längere Karriere hatten, zu sagen, naja, die liegen schon nach vorne, aber Świątek ist dran. Und Świątek gewinnt die in diesem Jahr noch ein Grand-Slam-Turnier. Ja, dann die hat Chancen, wahrscheinlich nicht irgendwie die Serenas dieser Welt einzuholen, aber auf 10 Grand-Slam-Titel und 50 insgesamt hat die halt echt, es ist absolut im Bereich des Möglichen.
Iga Świątek, also im Moment die Spielerin, die das Frauentennis beherrscht, und das wissen wir jetzt auch schon seit längerer Zeit. Auf jeden Fall hat sie hier nochmal den Stempel aufgedrückt. Sie hat im Finale gegen Arina Sabalenka gewonnen, und Arina Sabalenka hatte eins der Matches des Jahres vielleicht in dieser Woche gegen Elina Svitolina, wo sie am Ende mit 4-6, 6-1 und 7-6, 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat. Es war weit nach Mitternacht, als die beiden das Match beendet hatten. Das haben gar nicht so viele Leute gesehen. Aber Sabalenka hat sich hier durchgekämpft. Danach war es Cruise-Modus. Gegen Jelena Ostapenko hat sie davon profitiert, dass die Bälle rechts und links geschlagen hat. Und gegen Danielle Collins hat sie deren Traumlauf einfach in diesem Turnier dann auch gestoppt mit 7-5 und 6-2. Sie hat sich als klar die zweitbeste Spielerin dann auch auf Sand erwiesen und zeigt, dass sie ja auf zwei Belägen mindestens Świątek schlagen kann, weil sie hat sie jetzt dreimal geschlagen in ihrer Karriere, aber auf Sand vielleicht noch ein bisschen mehr dazu gehört, gerade auf dem Sand, wie du es eben beschrieben hast, mit diesem mitteleuropäischen Sand in Rom und Paris.
Ja, und ich sehe es nicht im Bereich des Möglichen eigentlich, dass sie wirklich Świątek in Paris schlägt, nur auf der anderen Seite kann ja immer sein, dass Świątek irgendwie doch vorher rausgeht und dann ist sie auf einmal die Favoritin. Dann ist wahrscheinlich nur Rybakina, die ihr wirklich das Wasser reichen kann. Und es war schon, also dieses Match gegen Svitolina, von dir angesprochen, da war ein Matchball drin, den Svitolina nutzen muss. Da hat Svitolina Sabalenka wirklich schon so manövriert, dass sie ans Netz kommen kann und irgendwie, sie hat einen recht kurzen Ball am Netz und irgendwie kommt sie auf die Idee, den müsste sie slicen, um da einen Stopball draus zu machen. Da muss sie eigentlich nur den zweiten Arm nehmen und in die Linie entlang schieben, da kommt Sabalenka, glaube ich, nicht mehr dran. Da wollte sie zu viel, das heißt, hätte auch sein können, dass Sabalenka vor einer guten Woche schon raus gewesen wäre. Aber das haben wir auch in Madrid gesehen. Das sind die Matches, die sie gewinnt. Und vor allem, das sind ja auch die Matches, und das wissen wir mittlerweile, die sie bei Grand-Slam-Turnieren häufig gewinnt. Sie hat immer noch eine Halbfinalschwäche, aber davor hat sie schon einige echt enge Matches umgebogen. Und nach der mauen Phase, nach den Australian Open, muss man sagen, hat sie sich jetzt bei den letzten beiden Sandplatz-Turnieren richtig in Form gespielt. Ihre Power, ihr Aufschlag sind immer Schläge, mit denen sie zur absoluten Weltspitze zählt. Und ich bin gespannt, ob bei den French Open sie jemand wirklich gefährden kann, abseits der anderen Top 2, Top 3 Spielerinnen. Wahrscheinlich bräuchte es nasse Bedingungen, wo sie dann in so einem richtig langsamen Match irgendwie hergespielt werden könnte. Ansonsten denke ich, hat sie wieder gute Chancen Richtung Halbfinale oder Finale.
Sie hat sich bei ihrem Team bedankt nach dem Finale, dass die ihr geholfen haben, mal wieder ein Finale zu verlieren. Also der Ehrgeiz ist nach wie vor da.
Ja, sollte er auch. Ja, ja. Also sie ist für mich eben, ich habe an sie nicht dieselben Ansprüche wie an Świątek, weil ich glaube, Świątek hat wirklich das Talent, um 10 plus Grand-Slam-Turniere zu gewinnen und die Tour über Jahre zu dominieren. Und das sehe ich in Sabalenka nicht. Aber Sabalenka kann natürlich den Anspruch haben, auch irgendwie 4, 5 Grand-Slam-Turniere zu gewinnen und weitestgehend auf Augenhöhe mit Świątek für ein paar Jahre unterwegs zu sein.
Sabalenka hatte im Halbfinale gegen Danielle Collins gewonnen. Das müssen wir jetzt einfach nochmal ehren, was Danielle Collins hier in Madrid und in Rom dann auch abgeliefert hat. Ja, sie profitierte von der Verletzung und Aufgabe von Anna Blinkova im ersten Match. Aber dann Caroline Garcia 6-3, 6-3, Irina Camelia Bigou 6-0, 6-3, Viktoria Azarenka 6-4, 6-3 besiegt. Viktoria Azarenka, die hier wirklich ein gutes Turnier gespielt hat. Und dann hat sie verloren mit 5-7 und 2-6. Und sie hat auch noch Zuschauer ins Achtung gestellt zwischendurch.
Welches Match war es nochmal?
Ich meine, es war das gegen Azarenka, oder?
Ja, ich glaube auch, es war so lustig. Ja. Was war das? Erster Aufschlag klappt nicht so und ist so ein bisschen Murmeln, was man häufig hört. Und dann kam so, was bildet ihr euch denn ein?
Ja.
Also, aber wirklich so ein Angeschnauze. Und fand ich sehr lustig. Und Ich meine, sie wird sich jetzt wahrscheinlich bis zum Saisonende Fragen anhören müssen, ob sie jetzt wirklich zurücktreten möchte. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die Form jetzt natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat. Und die Chancen sind jetzt sehr gut, dass sie das Jahr in den Top 10 beendet. Und das wäre natürlich nochmal eine ganz schöne Nummer, wenn sie das wirklich schafft. Und sie hat in der Vergangenheit schon gut bei den French Open oder auf Sand gespielt, einfach weil sie natürlich genug Power hat. Man hat jetzt gesehen, wenn eine Spielerin sie überwältigt, wie das Sabalenka hier gemacht hat, dann kann sie jetzt nicht noch einen oben draufsetzen. Aber sie kann eben gegen viele, die ihr Tempo nicht mitgehen können, im Moment alleine aufgrund ja des Selbstvertrauens so krass durchziehen, dass sie recht schwer zu schlagen ist. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, kann sie das bei einem Grand-Slam-Turnier in derselben Form durchziehen? Sie war jetzt bei den Australian Open, hat sie natürlich das Pech gehabt, früh gegen Swiatek gespielt zu haben, seitdem aber konstant gut. Und jetzt bin ich gespannt, wie läuft das bei den nächsten drei Grand-Slam-Turnieren, wo sie, denke ich, zumindest in New York und in Paris durchaus Chancen hat, sehr weit zu kommen.
Sie wird auf jeden Fall nicht in der zweiten Runde auf Iga Świątek treffen, das ist sicher. Nicht vor dem Achtelfinale, sie wird unter den besten 16 gesetzt sein, von daher. Also da wird sie hoffentlich dann eine bessere Auslosung haben, aber das Selbstvertrauen, mit dem sie momentan spielt, das ist enorm und vielleicht ist es dann auch so ein bisschen befreit davon zu sein, okay, ich beende das Ende des Jahres oder die Karriere mit dem Jahresende, Entschuldigung. Das ist trotzdem bemerkenswert und es ist eine Schau im Moment, ihr zuzuschauen. Wenn das dann am Ende in Riad endet mit den WTA-Finals, wäre es auch eine ziemlich coole Geschichte. Lass uns noch über deinen Halbfinaltipp bei den French Open, Madison Keys, sprechen. Die hat nämlich auch ein gutes Turnier hier gespielt. Die hat gegen Camila Osorio gewonnen in 3 Sätzen, dann gegen Beatrice Haddad-Meyer in 3 Sätzen, dann gegen Sorana Kirstea 6-2, 6-1, hat dann klar gegen Iga Świątek verloren. Ausnahme von der Regel oder ist das ein Zeichen?
Ich glaube, war sogar exakt dieselbe Niederlage wie in Madrid gegen Świątek. Ne? Ich würde sagen, wenn sie spielt, ist sie gut. Wenn sie nicht spielt, ist sie nicht gut. Ne? Also sie ist wahrscheinlich mehr eine Top-10-Spielerin, wenn sie am Start ist. Ist allerdings jetzt eher rundenregelmäßig am Start, hatten wir schon vor 2 Wochen erwähnt. Sie hat die Power, um durch den Court durchzuschlagen auf Sand. Ich glaube, eigentlich liegen ihr die ein bisschen langsameren Belege auch mittlerweile mehr. Sie ist nicht mehr, finde ich, ganz so schnell, ganz so athletisch, ganz so spritzig, wie sie am Anfang ihrer Karriere war. Und das sehen wir bei vielen, dass dann auf den langsamen Belegen zum Ende es durchaus besser läuft. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass ihr das liegt. Und trotzdem kann ich mir bei ihr auch vorstellen, die Situation, die wir jetzt bei den Herren hier erleben, bei den French Open, dass einige Spielerinnen darauf spekulieren, dass wir die in Wimbledon erleben werden. Also keine Spielerin, die dort mit einer dominanten Favoritenstellung reingeht und dass sie da zum Beispiel hinguckt und denkt, ja, das ist so jetzt meine goldene Chance, um hier auch mal doch noch einen Grand Slam-Titel zu gewinnen.
Madison Keys also hier im Viertelfinale hat ein gutes Turnier gespielt. Viktoria Azarenka hat ein gutes Turnier gespielt mit dem Viertelfinale, hat gegen Danielle Collins dann verloren. Über Jelena Ostapenko möchte ich einmal gerade ein paar Worte verlieren. Die hat gegen Saros Ribustormo 6-5, 6-4, 5-7, 6-1 gewonnen, hat dabei 68 Winner, 65 Unforced Errors gespielt.
Positive Bilanz.
So.
Kann man nichts sagen. Bisschen abgefallen, ne? In den letzten Wochen gerade nochmal schnell geguckt, immer noch Nummer 8 im Race. Also eigentlich ganz okay, liegt aber in den ersten Wochen, die extrem gut waren. Wir wissen, sie ist natürlich eine Kandidatin, die aufdrehen kann bei einem Grand-Slam-Turnier. Da hat sie in den letzten 2-3 Jahren auch eine gewisse Konstanz gefunden. Sie ist eine der ganz wenigen, die für Świątek gefährlich werden kann. Aber ich glaube, für die anderen Spitzenspielerinnen nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass sie gegen Goff, gegen Sabalenka, gegen Rybakina gewinnen kann. Gegen Świątek ist es im Bereich des Möglichen, dass sie es kann, weil auch sie Bälle wirklich aus dem Nix flach machen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich ein bisschen unzufrieden ist mit ihrer Saison, die so gut losging und jetzt irgendwie so ein bisschen an Fahrt verloren hat.
Saros Ribustormo war nur Nebendarstellerin in dem Match. Es war wirklich komplett auf dem Schläger von Ostapenko. Die hat alles gemacht in dem Match. Das war Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, Jelena Ostapenko kommt nach Paris als vielleicht Dangerous Floater, wie die Amerikaner dann sagen. Eine Spielerin müssen wir natürlich noch ansprechen, die haben wir eben schon kurz angesprochen. Das ist Angelique Kerber. Die ist hierher gekommen zu dem Turnier, hatte in Madrid absagen müssen, hatte vorher auch dann beim Billie Jean King Cup absagen müssen, Stuttgart nicht spielen können, war krank und war quasi im Aufbautraining und kommt hierher und besiegt in der ersten Runde, und das war eine dankbare Aufgabe, Lauren Davis, die quasi Dauerverletzte, die das letzte Mal im September letzten Jahres ein Match gewonnen hat und auf Sand einfach nicht die gleiche Spielerin ist wie zum Beispiel auf Rasen, wo sie 2019 Angelique Kerber besiegt hatte in Wimbledon. Dann Veronika Kudermetova, inzwischen ihre Lieblingsgegnerin, 6-3, 6-0, die hatte sie auch in Indian Wells besiegt. Und dann besiegte sie Alexandra Sasnovic, deren beste Tage auch zurückliegen, aber die immer gefährlich sein kann. 6-3, 7-6. Und sie hat meiner Meinung nach wirklich gutes Tennis gespielt. Und das haben wir auf Sand so selten von Kerber gesehen. Sie hat dann gegen Iga Świątek ein sehr respektables Match, finde ich, gespielt. Sie hat gerade im ersten Satz exzellentes Tennis gespielt. Und das war eine Leistung in dieser Woche, die ich so nicht erwartet habe. Du?
Ja, kommen wir gleich nochmal zu meiner Theorie, die ich ja schon kurz erwähnt hatte. Ich meine übrigens, sie war in Stuttgart dabei, aber war noch angeschlagen. Hat dann
genau.
Raducanu, verloren. Ja. War noch kränklich. Das Ding bei ihr hatte ich ja mal in Indian Wells so als Frage in den Raum gestellt, liegen ihr jetzt vielleicht die langsameren Beläge mehr? Weil was wir ja sehen bei denjenigen, die wirklich ein bisschen älter werden im Tennis, irgendwann ist die Reaktionsschnelligkeit nicht mehr so da, und die ist natürlich extrem wichtig auf schnellen Courts. Vor allem, wenn man dazu tendiert, den Ball teilweise früh zu nehmen, dann ist es ja ein Antizipieren, dann ist es auch ein extrem gute Beinarbeit haben und eben nicht mehr nur gute Beinarbeit, und dann kann es zum Vorteil werden. Und wo wir jetzt ihre richtig guten Resultate gesehen haben, ist auf den eher langsamen Belägen, und Rom und Indian Wells fallen sicherlich unter die langsamsten Belege, die wir auf der Tour gerade bei den großen Turnieren haben, und das macht ja auch Sinn, weil ihr Schlagtalent ist immer noch da, also der Aufschlag ist nicht so gut wie früher, aber das Schlagtalent sehe ich jetzt keinen riesigen Unterschied, aber sie kommt nicht mehr an die Bälle in derselben Form ran, sie ist in der Abwehr nicht mehr so gut und sie gerät halt durch ihren Aufschlag auch schneller in die Defensive rein. Aber wenn sie da nicht drin ist, dann kann sie in Matches immer noch sehr gut mithalten, und man hat gesehen, es gibt Matchups, die ihr immer noch liegen, wie das gegen Świątek, und ich kann mir vorstellen, wenn sie zum Beispiel die ersten 2-3 Runden in Wimbledon gut übersteht, wo es noch richtig schnell sein kann, dass sie da dann auch noch ein Faktor ist, wenn es um Halbfinale geht. Also das traue ich ihr da zum Beispiel noch zu. Und also Paris, glaube ich, wird zu schnell sein. Vielleicht ist meine Theorie auch einfach falsch bei ihr, aber ich wäre nicht überrascht, wenn sie jetzt in Wimbledon und dann vielleicht noch bei ein, zwei etwas langsameren Turnieren im Sommer nochmal richtig was reißen könnte.
Ich bin sehr gespannt, und ich glaube, nach wie vor ist alles ausgelegt darauf, dass sie Wimbledon spielt und dass sie Wimbledon möglichst erfolgreich spielt und dass sie vielleicht dann auch in Paris bei Olympia mixt vielleicht nochmal um eine Medaille mitspielt, wenn sie zum Beispiel mit Alexander Zverev spielt, aber dass das eigentlich der Fokus erst auf Wimbledon liegt und dass sie das vielleicht jetzt erstmal zum Einspielen nutzt. Wir werden es sehen, und wir werden es jetzt dann auch in der nächsten Woche sehen, und auch bei ihr ist es ja kommt es ja viel darauf an, wie die Auslosung aussieht, und sie könnte in der ersten Runde zum Beispiel auf Arina Sabalenka treffen und dann ist es vielleicht am Sonntag schon vorbei, dieses Turnier. Also das müssen wir dann sehen, aber Angelique Kerber hat hier ein sehr respektables Turnier hingelegt und hat auch Iga Świątek beschäftigt. Das war's mit den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir einen Gast hier haben, dann werden wir den Lukas Zara vom Standard dabei haben, und wir werden über den Rücktritt von Dominic Thiem sprechen. Achso, ein Thema haben wir noch vergessen. Der WTA-Kalender für 2025 ist rausgebracht worden. Erstmal gibt es keine Änderungen, bis auf, dass in der Woche vor dem Herrenturnier in Queens ein Frauenturnier nächstes Jahr in London stattfinden wird. Es wird von Birmingham verlegt in den Queens Club, und dann will man gucken, ob der Rasen zu sehr Schaden nimmt für die Woche der Herren in Queens, und dann nochmal evaluieren. Auf jeden Fall 2025 findet ein Rasenturnier für Frauen im Queens Club statt, bei den doch eher konservativ eingestellten Hütern in Queens.
Ja, und um ihren Platz extrem besorgten Hütern. Ja. Also wer Queen schon mal im Fernsehen gesehen hat und vor allem wer mal vor Ort war, der weiß, das wird wie ein Schätzchen da beschützt und man zahlt auch wie für ein Schätzchen. Also wenn ich mich erinnere, irgendwie Tickets am ersten Tag für die Außencourts gingen irgendwie für einen Fuffi weg oder so, und wir reden von 50 Pfund, und schnell in der Woche ist man bei weit über 100 Pfund. Also es ist wahrscheinlich das exklusivste Turnier, was wir irgendwie auf den Touren haben. Und es ist relativ spannend, was da in Großbritannien passiert. Es wird seit Jahren versucht, von der LTA so ein bisschen diesen Kalender immer wieder neu zu sortieren vor Wimbledon. Und was man jetzt hier quasi macht, ist das Turnier aus Birmingham, was dabei Jahre war und auch erfolgreich war, was aber eben nicht mehr die Nummer 1 vor Wimbledon war. Das ist dann doch an Berlin gegangen, dass man da jetzt nochmal so eine gewisse Konkurrenz mit reinholt. Und eben, das Turnier soll jetzt erstmal ein Jahr stattfinden. Ich kann mir vorstellen, wenn es erfolgreich ist, dass man das dann versucht, wirklich groß aufzuziehen im Jahr danach, um Berlin so ein bisschen den Rang abzulaufen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die LTA schon zufrieden wäre, wenn die allerwichtigsten Turniere weiterhin bei ihnen wären. Und es hat, glaube ich, für so ein bisschen Grummeln in Großbritannien gesorgt, weil eine große Frage in Großbritannien ist immer dieses Nord-Süd-Verhältnis und
die London-Zentrierung,
Tennis,
ne?
Ja, Tennis findet und Eastbourne, das andere große Turnier, alles findet im Süden statt und die LTA hat es immer mal wieder probiert, ist aber auch nicht super geduldig, zieht ihre Turniere immer wieder aus dem Norden ab, gibt dann halt Challenger dahin und das hat deswegen nicht unbedingt für Freude jetzt gesorgt, dass das Damenturnier in den Queen's Club gegangen ist, aber schauen wir mal, wie das sortiert wird. Aber was wir feststellen können, der Einfluss von Wimbledon ist einfach riesig. Wissen wir ja sowieso, haben wir auch bei den deutschen Turnieren gesehen, wo bis auf Halle eigentlich Wimbledon überall so ein bisschen die Nase mit drin hat. Und ja, würde ich jetzt als weiteren Schachzug von Wimbledon sehen, das zu sortieren zusammen mit dem britischen Verband.
In Berlin spielt in diesem Jahr zum Beispiel zum ersten Mal Iga Świątek, das noch als kleine Zusatzinfo. Das war es, wie gesagt, jetzt mit den Damen. Gleich sprechen wir über den Rücktritt von Dominic Thiem, dann mit dem Kollegen Lukas Zara vom Standard.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
In der letzten Woche, an den ersten Tagen des Turniers in Rom, hat Dominic Thiem seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und wir wollen natürlich darüber sprechen und haben uns dazu einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Immer wieder gern gesehener Gast und guter Freund dieser Sendung. Das ist Lukas Zara vom Standard in Österreich. Hallo Lukas.
Hallo, servus aus Wien.
Bevor wir über den Rücktritt von Dominic Thiem sprechen, lassen wir ihn selber einmal sprechen, weil er hat das letzte Woche auf Instagram bekannt gegeben, seinen Rücktritt. Und das sind etwa 1 Minute 15 Sekunden. Und dann lassen wir mal sprechen, was er gesagt hat in dieser Rücktrittsankündigung.
The season 2024 is gonna be my last one. I'm gonna finish my career with the end of this season. There are some reasons behind it. Firstly, of course, my wrist. It's not exactly the way it should be, and it's not exactly the way how I want it. The second reason is my inner feeling. I was thinking about this decision for a very long time. I was thinking very carefully about it. Of course, I was also thinking about the whole journey as a tennis player, which was incredible. I've had success, I've won trophies, I've really never dreamt of. So the journey was incredible, all the ups and downs. It was an incredible experience, which I'm so thankful for. But yeah, at the end, I came to the conclusion that this decision to end my career by the end of the season is the only right one. I'm very happy with it, and I am also super excited for everything what's coming next.
Das war der Originalton von Dominic Thiem in seiner Ansprache auf Instagram. Es war zu erwarten gewesen, gerade so in den letzten Tagen, bevor dieses Statement kam, Lukas. Wie war die Stimmung in Österreich kurz vorher? Weil es ist ja schon so, dass die österreichische Presselandschaft und auch die österreichischen Tennisfans und Sportfans dann schon sehr Anteil genommen haben, auch in den letzten Monaten, gerade mit den Misserfolgen von Thiem.
Ja. Die Salzburger Nachrichten haben zuerst darüber berichtet, dass Management um Dominic Thiem auch schon vereinzelt mit Sponsoren spricht, über ein Karriereende, dass er sie quasi schon informiert darüber. Und dann ging es halbwegs schnell. Also nach diesem Bericht kam dann eine Nachricht von Moritz Thiem, Bruder und Manager von Dominik, dass Ende der Woche ein Statement kommen wird. Also es gab gar kein Dementi mehr, ja. Und dann war das schon relativ klar. Ja, er hat sich ja das Ziel auch gesetzt, schon vor ein paar Monaten, es muss schon nochmal Richtung Top 50 gehen, weil sonst mache ich das nicht mehr weiter und die Kurve, wenn man sich den Verlauf, die Weltranglistenposition anschaut, die ging ja eher nach unten als nach oben sogar und dann war es nicht mehr eine allzu große Überraschung, jetzt kam die Ankündigung. Es gibt noch ein paar ausgewählte Turniere, auch da wissen wir nicht genau, das wollen sie nicht so klar kommunizieren. Vielleicht können sie es auch gar nicht, vielleicht weiß er es auch selber noch gar nicht, was er genau noch spielen wird. Er ist jetzt in Paris, wird die Qualifikation spielen zu den French Open und wir rechnen damit, dass er in Kitzbühel und auch in Wien nochmal einen Auftritt haben wird. Halt es gar nicht für komplett ausgeschlossen, dass er in Wien vielleicht sogar gar nicht mehr spielt, aber ich rechne schon noch damit, dass er in Wien dann zum letzten Mal wirklich aufschlagen wird.
Wien, vielleicht der letzte Auftritt für Dominik Thiem. Philipp, als du das gehört hast jetzt mit dem Rücktritt von Thiem, es war ja, was ich eben schon gesagt habe, so ein kleines bisschen zu erwarten. Es hatte sich so in den letzten Monaten ein bisschen angekündigt. Ich habe damals dieses Match live gesehen auf Mallorca, als ihm das Handgelenk kaputt gegangen ist, so blöd muss man es ja zwischendurch dann auch sagen. Und er ist nie wieder so richtig auf die Beine gekommen. Es ist fast schon eine tragische Geschichte, was Dominik Thiem da so umtreibt. Gerade sportlich
oder vor allem natürlich sportlich. Und wenn man jetzt schaut, er war natürlich in den Monaten davor auch nicht mehr in der absoluten Topform gewesen. Man hatte bei ihm wirklich das Gefühl, dass ihm so ein bisschen das Ziel gefehlt hat nach dem ersten Grand-Slam-Titel, an dem er ja auch wirklich hart gearbeitet hat. Wir können gleich nochmal so ein bisschen über die Karriere von Thiem reden und was er erreicht hat. Das ist nämlich extrem beeindruckend. Und von daher ist das ja schon in eine Phase hineingefallen, wo ich das Gefühl hatte, er müsste sich selber nochmal suchen und wahrscheinlich auch neu finden, damit er wirklich nochmal da oben ansetzen kann. Und dass das dann gerade zu dem Zeitpunkt passiert, ist vielleicht entweder richtig bitter oder kann man eigentlich kein Aber finden. Aber es ist extrem bitter, dass es in der Phase passiert ist. Auf der anderen Seite natürlich lieber dann, als wenn es ein Jahr zuvor, wo er halt so extrem nah an der Weltspitze war, wo er ja auch über Jahre eigentlich der Einzige war, der so richtig mit diesen Top 3 mithalten konnte über längere Zeit, dass es da passiert ist. Und trotzdem, es bleibt das Gefühl, dass die Karriere vielleicht ein bisschen zu früh geendet ist. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, er hat extrem intensive 20er gehabt und man kann auch festhalten, dass er eigentlich alles rausgeholt hat, wahrscheinlich sogar das Maximum aus der Karriere rausgeholt hat und so gefühlt fast eine 15-jährige Karriere statt vielleicht einer 10-jährigen an der Spitze hatte.
Insgesamt hat er 17 ATP-Turniere gewonnen. Eins sogar auf Rasen, 2016 hat er in Stuttgart damals gewonnen. Ein paar auf Hartplatz, natürlich die meisten auf Sand. Und dann kam im September 2020 der große Triumph vor leeren Rängen. Damals gegen Alexander Zverev bei den US Open, als er diesen 0-2-Satzrückstand aufgeholt hat. Er war dann auch damals, Lukas, auf dem Peak der Popularität damals in Österreich. Ich kann mich erinnern, ich glaube sogar Marcel Hirscher ist irgendwann kurze Zeit später zurückgetreten und dann war es so der größte Sportler, den Österreich hatte zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, das ist Dominik Thiem auf jeden Fall der größte Sportler des bisherigen 21. Jahrhunderts, würde ich sagen. Marcel Hirscher, vielleicht auch noch Gregor Schlierenzauer, das sind so die drei, die wahrscheinlich am bekanntesten sind unter der Bevölkerung. Schlierenzauer jetzt schon länger nicht mehr aktiv als Skispringer, aber den Dominik Thiem, den haben wirklich sehr, sehr viele Leute gekannt. Es haben sehr, sehr viele Leute seine Matches geschaut, verfolgt, seine Ergebnisse verfolgt. Er war wirklich überall Thema und wirklich sehr weit verbreitet. Und er ist ja auch ein sympathischer Kerl. Das muss man wirklich sagen. Er gibt ja auch auf der Tour eigentlich niemanden, der nicht mit ihm kann. Ja, der ist überall irgendwie beliebt, ja. ist so vorgekommen. Ich muss da jetzt auch bei allen meinen Aussagen ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich in Österreich auch, man merkt sich auch das Positive, sage ich jetzt einmal, mehr als das Negative oder ja, wenn es überhaupt etwas dazu gibt, also bitte sagt's ihr da auch, wenn ich da irgendwas vergesse oder so. Aber ja, also der war wirklich, der ist nach wie vor sehr, sehr beliebt und sehr, sehr bekannt in Österreich und es gab dann schon auch jetzt viele Reaktionen. Also auch wenn der jetzt bei Challengers in der ersten Runde verloren hat, auch da haben wir, ja, auch die Medien haben da sehr viel das Hause-Team würde sagen, profitiert von der Karriere. Wir haben natürlich auch sehr viel an Interesse wahrgenommen in der Leserschaft beim Standard, wenn es um den Dominic Thiem geht. Und ja, deswegen, ja, natürlich irrsinnig schade, weil diese Hochform, diese Hochphase, die er hatte, wenn es dann mal ging, wenn es dann mal hieß, Thiem gegen Nadal, Thiem gegen Djokovic, man hat ja wirklich nicht gewusst, wie das ausgeht. Da war ja, das war wirklich völlig offen. Es war ein irrsinnig spektakuläres Tennis. Und ja, das ist gegipfelt in diesem Sieg bei den US Open. Und danach, ja, danach gab es schon ein bisschen einen Abfall in der Form auch. Da hat er auch zum ersten Mal dann schon gesprochen von Motivationsproblemen, würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Und dann eben diese wirklich ganz blöde Verletzung, dieser eine Schlag da auf Mallorca bei diesem Rasenturnier, erste Runde. Ich weiß auch noch genau, ich bin im Pub gesessen, damals habe ich mit Studienkollegen getroffen und habe mir gedacht, ja, die erste Runde, das läuft halt am Fernseher, aber da war er auch noch vorn gegen Mannarino im ersten Satz und dann ja, hat er sich aufs Handgelenk gegriffen und das war es. Folgenschwerer Schlag damals, ja. Ja, und jetzt ist das sehr bald ganz vorbei, die Karriere. Ja.
Also ich kann mich an eine einzige etwas unangenehme Pressekonferenz mit ihm erinnern und das war nicht mal wegen ihm. Das war damals diese Pressekonferenz, Philipp, du erinnerst dich vielleicht auch noch, bei den Australian Open, als er Thomas gerade Muster bekannt gegeben hatte, während der Australian Open, dass er sich von Thomas Muster getrennt hat. Und da gab es einen englischen Journalisten, der zwei Nachfragen gestellt hat und da hat sein damaliger Manager Straka, der auch das Turnier in Wien austrägt, der hat sogar noch gesagt, hier, jetzt ist aber mal Schluss mit diesen Nachfragen. Und das war das einzige Mal, wo ich mich an etwas Unangenehmes im Zusammenhang mit einer Dominic Thiem-Äußerung / einer PK erinnern konnte. Ansonsten kann ich ihn auch nur als sehr, sehr höflich, als sehr sympathisch beschreiben und dass er, was du gesagt hast, gerade, dass er wirklich mit allen konnte. Philipp, hast du noch eine andere Erinnerung an Dominic Thiem? Auch nicht, oder?
Ja, schon. Also ich würde hier noch was anfügen, was uns ja vielleicht auch ein bisschen was über ihn verrät. Und das war in der Anfangsphase von Corona, wo es ja so ein bisschen darum geht, wer soll unterstützt werden. Und ich kriege seine Aussage jetzt auch nicht mehr ganz hin, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, naja, er wisse jetzt nicht, ob die Leute so weit hinten im Ranking wirklich die Kohle bekommen sollten. Denn ja, es gäbe schon Grund, dass andere oben ständen und manche weiter unten. Und das spricht allerdings, glaube ich, so ein bisschen einfach für die Herangehensweise von Thiem. Thiem war ein Arbeitstier und jemand, der diesen Arbeitsethos auch gelebt hat, durch eine Ernsthaftigkeit auch nach außen getragen hat. Und es war ja in der Anfangsphase, wo Thiem wirklich weiter nach oben kam, auch immer eine Frage, überspielt er sich? Allerdings, glaube ich, war es für ihn am Ende auch der einzige Weg so weit nach oben. Also für mich hat er nicht ganz das natürliche Talent, zum Beispiel von den Top 3. Er hat auch vielleicht nicht ganz das natürliche Talent von manchen, die so ein bisschen aus dieser Next Gen weit nach oben gekommen sind. Aber er war eben in der Lage, dadurch, dass er so unglaublich fokussiert auf sich und sein Spiel war, dahin aufzuschließen. Und man muss ja wirklich sagen, er war eben nicht nur der Einzige, der da oben mithalten konnte, sondern er ist auch einer der ganz wenigen, der eine fast ausgeglichene Bilanz gegen diese Top 3 hat. Und das hat er natürlich gehabt, weil die so ein bisschen schwächer wurden. Aber dann gucken wir uns an der Spitze der ATP und das kann kaum jemand von sich behaupten, da mitgehalten zu haben. Und Thiem ist halt wirklich über die Zeit immer besser geworden, weil er immer, immer weiter in sich investiert hat. Und die Vorhand ist wahrscheinlich über 1, 2, 3 Jahre die beste auf der Tour gewesen. Der Aufschlag ist klar besser geworden. Der Return war am Anfang recht schwach, ist mindestens in die gehobene Mittelklasse aufgestiegen. An die Rückhand erinnern sich alle. Die war zumindest keine Schwäche, oft sogar richtig gut. Und von daher würde ich sagen, was er da eben mit der Aussage ja auch hat raushängen lassen, ist eben das, was ihn an die absolute Spitze gebracht hat und was ihn zu so einem guten und zu so einem Ausnahmespieler gemacht hat. Um noch was anzufügen, er hat dieses Video ja hier jetzt auch nicht auf Deutsch gemacht, er hat das Video auf Englisch gemacht. Er war eine große Nummer im internationalen Sport. Und jetzt bin ich nicht so der Ski-Experte, aber ich würde tippen, Tennis hat mehr Leute, die das verfolgen. Und er war jemand, den man kannte. Und das hat er uns mit dem Video hier auch nochmal gezeigt.
Wie gesagt, also im Peak seiner Karriere, so 2018 bis 2020, hat er erstens ganz, ganz große Matches gehabt. Wenn man sich an das French Open-Finale, das zweite gegen Rafael Nadal zurückerinnert, dieser zweite Satz von ihm, der mit einer unfassbaren Intensität gespielt worden ist, wo er den 7-5 gewonnen hat, diese Intensität dann abgefallen ist und auf der anderen Seite stand dann auch noch jemand wie Rafael Nadal. Das Australian Open Finale 2020, Philipp und ich, wir haben es dann auch live damals im Stadion gesehen, was unglaublich intensiv war. Und natürlich diese Aufholjagd gegen Alexander Zverev 2020 bei den Australian Open. Dazu kamen dann noch ganz denkwürdige Matches, zum Beispiel bei den ATP Finals. Eine lustige Situation übrigens, an die ich mich noch gerne erinnere, ist die, wo er bei den French Open 2020 aus dem PK-Saal rausgeschmissen worden ist wegen Serena Williams. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Und Whoopi Goldberg hat dann, glaube ich, gesagt auf Social Media, oder nein, sogar in einer Fernsehsendung, Dominic Thiem, keiner kennt dich, bitte sei ruhig, wenn die Serena kommt. Ja,
das war herrlich. Mal was.
Und diese Aussage, die der Philipp angesprochen hat, er hat das in einem Interview gesagt, dass diese Future-Spieler, die dort spielen, er hat das irgendwie so gemeint, die können sich das ja leisten, zu Future-Turnieren zu fahren, ja. Und das sind dann teilweise auch nicht nur aufstrebende junge Leute, sondern teilweise echt schon, Leute, die halt ein bisschen besser Tennis spielen, im gehobenen Alter schon und halt zur Gaude mitspielen. Und dann hat er gesagt, die werden dort schon nicht verhungern. Das ist halt so ein, wienerischer oder so ein ostösterreichischer Ausdruck, ja. Du wirst schon nicht verhungern, es wird da schon nichts passieren, ja. Oder denen geht's schon gut, ja. Aber wenn du das dann noch direkt ins Englische übersetzt und dann hat das größere Wellen geschlagen, ja, das kommt halt nicht so charmant drüber, ja. Wenn du das dann sagst, they won't starve to death, das klingt dann schon sehr, sehr heftig. Und das war halt dann, nicht so gescheit, aber ja, das hat er jetzt auch nochmal wiederholt in so einem Vlog, dass es eben bei den Future-Turnieren, dass da ein paar ganz komische Leute auch rumrennen, ja, quasi, und nicht alle wirklich eine Profikarriere anstreben. Ich glaube, das wollte er sagen und das ist halt nicht so ganz gelungen mit der Aussage, ja.
Ist aber auch bitter, dass das charmante Wienerisch sich nicht so richtig gut ins Englische übersetzen lässt.
Ja, voll schad, oder? Ja.
Lass uns zum Abschluss nochmal einmal gerade über Lieblingsmatches sprechen, beziehungsweise Matches, die in Erinnerung geblieben sind. Ich habe jetzt schon ein paar erwähnt, aber Lukas, aus deiner Sicht, was ist so ein Match, an das du dich erinnerst?
Tatsächlich war das Team gegen Tsonga in Wien 2013 und das war das erste Mal so eine richtige, richtiges Zeichen, dass Team mithalten kann mit den Profis. Das ist auch hat er immer wieder wiederholt, dass das irrsinnig wichtiges Match für ihn war. Er hat das im Tiebreak im dritten Satz verloren. Tsonga damals, glaube ich, wirklich als Nummer 1 des Turniers gekommen, ja, als absoluter Star des Turniers, und den hat er gefordert über 3 Stunden lang. Ich habe da Tickets gehabt, ich war da noch als Fan dort und man hat das gespürt in der Halle. Irre, wie kann das sein, dass dieser junge Team, damals so knappe 20 Jahre alt, dass der mit dem Tsonga mitspielen kann, das war unfassbar, und genau diese Stimmung hat sich über diese 3 Stunden hochgeschaukelt in der Halle, und Team hat da auch mit 220 km/h aufgeschlagen. Tsonga hatte richtige Probleme, ist da drüber gekommen, aber der hat auch wirklich, Team hat das oft betont, das war wirklich ein Beweis und das hat ihn irrsinnig motiviert für die nächsten Monate im Training und teilweise sogar Jahre, dass er da mithalten kann. Also das war beeindruckend. Und dann dieses Match gegen Nadal, US Open, 5-Satz-Krimi, das war auch irre. Wie sie da habe ich noch immer das Bild im Kopf, wie sie beide mit dem völlig verschwitzten T-Shirt sich dann umarmen und der Team sich so eingräbt in den Hals ein bisschen vom Nadal. Das war irre. Also die haben sich echt auch epische Duelle geliefert, ja.
Philipp, fällt dir noch ein Match ein, was wir noch nicht genannt haben?
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal natürlich schnell Tennis Abstract aufgemacht. Kann mich ja selten an so Sachen richtig gut erinnern. Und da ist mir dann nochmal wirklich aufgefallen, diese Phase zwischen den Tourfinals 2019 und den Tourfinals 2020. Und da hat er eine Bilanz von 6-2 gegen Top-5-Spieler. Also bei den Tourfinals 2019 schlägt er in der Gruppenphase Federer und Djokovic und dann bei den Australian Open. Nadal verliert dann dieses knappe Finale gegen Djokovic. Bei den US Open siegt er Medvedev, danach Zverev und dann bei den Tourfinals besiegt er nochmal Nadal und Djokovic. Und Djokovic ja wirklich in diesem epischen Halbfinale und verliert dann knapp ein Match gegen Medvedev im Finale, was er auch hätte gewinnen können. Und das ist schon eine krasse Phase. Vor allem, weil alles ja auf Hartplätzen passiert ist, was man am Anfang gar nicht erwarten konnte. Und dass er da wirklich so gut, so dominant in diesen 12 Monaten ist, das ist für mich so ein bisschen vielleicht nicht das Match, aber die Phase seiner Karriere.
Ja, die Phase war wirklich herausragend. Mir ist noch eins eingefallen. 2017, Viertelfinale der French Open. Da hat er Novak Djokovic einfach mal komplett hergespielt. 7-6, 6-3, 6-0. Er hatte ein Jahr vorher, hatte er gegen Djokovic eine ziemliche Klatsche eingefahren, im Halbfinale damals, 2-6, 1-6, 4-6. Und ein Jahr später spielt er sich ins Halbfinale. Da hat er dann gegen Rafael Nadal klar verloren. Gegen Rafael Nadal bei den French Open kann man verlieren, das haben auch andere festgestellt. Aber wie er dort 2017 Novak Djokovic komplett auseinandergenommen hat und entnervt hat, das war damals sehr, sehr beeindruckend. Alle haben darauf gewartet, dass wir wieder Nadal gegen Djokovic im Halbfinale erleben würden. Und dann spielt Nadal gegen Thiem im Halbfinale. Das andere Halbfinale war das, wo sich Andy Murray seine Hüfte zerstört hat gegen Stan Wawrinka damals. Hm. Ja, das sind so die Matches, die mir dann noch eingefallen sind. Er hatte eine exzellente Bilanz gegen Rafael Nadal, 6-10. Und die beiden haben sich nun wirklich ein paar Mal auf Sand auch getroffen. Und bei den Australian Open Viertelfinale 2020, dieses Match, wo er 3 Tiebreaks gewonnen hat gegen Rafael Nadal, was auch nicht wirklich jedem gelungen ist. In Barcelona hat er mal im Halbfinale gegen Rafael Nadal gewonnen. Eine 6-10 Bilanz gegen einen der besten Spieler damals, der quasi auch noch im Peak seines Könnens, ist eine herausragende Bilanz. Und das ist insgesamt eine große Karriere, die da jetzt zu Ende gehen wird. Er wird in dieser Woche, wenn ihr das hört, hat er vielleicht schon sein Erstrundenmatch gespielt gegen Franco Agaminone. Bei der Quali für die French Open, vielleicht kommt er nochmal ins Hauptfeld. Er hat keinen allzu leichten Weg. Otto Virtanen könnte in der zweiten Runde warten, vielleicht Giulio Seppieri in der dritten Runde. Es ist machbar, aber was sagst du, Lukas? Ist das ein Weg, wo du sagst, jetzt muss er nochmal ins Hauptfeld kommen oder wie seht ihr das dort in Österreich jetzt gerade?
Ich glaube, dass das Team um Dominic Thiem selbst nicht damit rechnet, sich zu qualifizieren. Und wenn er es macht, ist es ein schöner Bonus. Aber ich glaube, die fahren da. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen eine Erleichterung. Jetzt ist es raus, jetzt steht es fest. Und vielleicht kommt dann auch nochmal wirklich ein Spaß am Spiel raus. Und nur so kann es dann, glaube ich, auch funktionieren. Es war ja jetzt in den letzten Wochen so, dass Thiem immer so circa 5-10% schlechter gespielt hat als sein Gegner. Und es war egal, wer das war. Ob das ein Tsitsipas war in Wimbledon auch schon oder in der ersten Runde im Challenger von Tschechisch Ferrer. Ja. Mhm. Vielleicht ist das ja jetzt noch so eine Möglichkeit, da nochmal mit befreitem Spiel drauf los aufzutreten. Und ja, ich glaube, Sie sehen es als Bonus. Jedes Match, das er bekommt, ist ein Bonus noch. Ja.
Ein Bonus und hoffentlich kann er sich noch mit anständigen sportlichen Leistungen verabschieden. Ende des Jahres wird es zu Ende sein. Diese Karriere von Dominic Thiem, die wirklich außergewöhnlich war und wo er im Zeitalter dann auch der Big Three, wo er große Leistungen gebracht hat und am Ende dann auch einen Grand-Slam-Sieg hatte 2020. Ein Dreivierteljahr später war seine Karriere quasi zu Ende bei diesem Unfall quasi auf Mallorca, als ihm das Handgelenk rausgesprungen ist. Das war's mit dem neuen Podcast hier von Chip in Charge. Lukas, wir danken dir sehr für deine Mitarbeit an dieser Rückschau auf die Karriere von Dominic Thiem und die Entscheidung, dass er seine Karriere beendet. Danke, Lukas.
Hat mich gefreut. Danke für die Einladung.
Das war's mit der neuen Ausgabe. In dieser Woche wird es dann noch die Vorschau geben auf die French Open. Unsere große Vorschau, wo ihr hören werdet, wer die French Open gewinnen wird. Wir haben eine 100%ige Treffsicherheit. In dieser Woche gibt es auch noch eine neue Ausgabe der Challenger Corner mit Florian Heer und mir. Und ab Sonntag geht es dann los mit den French Open. Und dort werden wir so täglich wie möglich über das zweite Grand Slam Turnier dieses Jahres berichten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und ich habe es vorhin schon erwähnt am Anfang, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links für Steady und PayPal hinterlegt. Vielen Dank auch für eure Unterstützung, was das Finanzielle angeht. Ich bin ab Samstag dann in Paris. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.